Komplikationen in Kinder-OP. Wir haben einen Fehler inzwischen verwirrt. Wir müssen unsere Hörerinnen viel Spaß.
Hey Große, das war super. Aber man sollte nicht nur Hörerin sagen, man sollte auch Hörer sagen.
Oh Papa, die Männer sind doch mit gemeint.
Hallo, das ist der Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Ja, war richtig, ne?
Genau. Ja, ja, Armin und Gordon. Armin bist du und ich bin Gordon.
Ja. Heute haben wir den, heute haben wir den 25. Juni 2022. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei der 8. Folge Komplikationen im Kinder-OP. Hallo Gordon.
Hallo Armin.
Schön, dass du auch wieder mitmachst.
Ja, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ja, Komplikationen im Kinder-OP, genau. Das ist der Titel, mit dem wir locken. Tatsächlich muss man das Kinder in Klammern setzen, weil wir heute allgemein über Fehlerentstehung sprechen. Natürlich über spezifische Zwischenfalltrigger im Kinder-OP, das ist klar. Aber auch über Mechanismen der Fehlerentstehung allgemein, über Präventionsstrategien, menschliches Verhalten im Stress, Fehlerkultur. Also wir halten es diesmal ein bisschen allgemeiner, beziehungsweise wir werden schon sehr konkret. Aber es ist jetzt nicht unbedingt Kinderanästhesie spezifisch. Und deshalb freue ich mich so auf diese Folge, weil ich glaube, dass wir auch für Nicht-Kinderanästhesistinnen und Kinderanästhesistinnen interessant sein können diesmal.
Schön gegendert.
Yes.
Ja, und mit diesem, yes, genau. Damit, du hast mich auch überrascht mit dieser Folge, weil ich auch gedacht habe, boah, Komplikationen im Kinder-OP, jetzt reden wir wieder über Atemnot, aber das, darum geht es eigentlich fast gar nicht in dieser Folge. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, machen wir erstmal unseren Rückblick.
Als erstes möchte ich einen Satz präzisieren vom letzten Mal, wo ich gesagt habe, 3 Stunden für Milch finden die auch voll okay. Darum ging es, dass wir uns um die Säuglinge schon ganz gut gekümmert haben in der präoperativen Vorbereitung. Und natürlich sind mit 3 Stunden für Milch Brustmilch gemeint, von einer Frau. Okay, also keine Kuhmilch, keine Fertigmilch. In den neuen Leitlinien gilt 3 Stunden präoperatives Gebot, Milch zu füttern, nur für Brustmilch. 4 Stunden für alle anderen Milchsorten. So, das würde ich nur mal ganz klar präzisieren.
Ja, wobei das ja auch explizit auf den Wunsch der, ich glaube, britischen Anästhesiegesellschaft so reingenommen wurde. Und ich glaube, viele andere Länder hätten gerne auch die 3 Stunden für alle Milcharten beibehalten, weil es einfach einfacher ist, um das einfach zu handhaben. Aber es macht vielleicht doch einen Unterschied eben mit
einen geringen Unterschied.
Bei der Mangelernährung.
Also, die letzte Stunde, da sind die Studien sich nicht so ganz einig. Ja, also eigentlich ist nach 3 Stunden, nach der letzten Milchzeit, der Magen leer. Aber es gibt eben so eine gewisse Unsicherheit. Und die Studien, die das gezeigt haben, waren auch so ein bisschen underpowered, muss man sagen, sodass man jetzt keine wirklich verlässliche Aussage treffen konnte. Und dann hat man halt diesen Kompromiss dort geschlossen.
Ja. Damit können wir leben. Es muss ja auch ein bisschen kompliziert sein, sonst wäre es ja nicht Medizin.
Genau.
Dann gab es noch etwas, was auf Twitter diskutiert wurde, Gordon.
Richtig. Finde ich auch ganz witzig, dass jetzt einzelne Aspekte unserer Podcast-Folgen jetzt auf Twitter diskutiert werden von den Hörenden. Finde ich super. Und in der letzten oder zuletzten Folge hat sich ein Kollege geäußert, der sich dort Altassistent nennt, und er berichtet, dass in seiner Klinik die Kinder mit Clonidin primiziert werden, eben um dieses Deliert-triggernde Midazolam nicht anwenden zu müssen. Und er hat auch die Dosierung geschrieben, er sagt 4 Mikrogramm pro Kilo oral als Saft. Oder, wenn das irgendwie nicht geht, weil es das Kind nicht schluckt, auch 1 Mikrogramm IV, so, wenn schon Zugang liegt. Und mich hat das ein bisschen überrascht, weil ich in den Dosierungen 1 Mikrogramm IV, das gibt's gelegentlich schon mal, wenn die Kinder bei uns unruhig einschlafen, direkt nach der Einleitung, und ich sehe eine wirklich nur geringe sedierende Wirkung bei diesen Kindern. Und Clonidin ist ja auch jetzt nicht für die Anxiolyse bekannt, sondern eben nur für eine sedierende Eigenschaft. Von daher wundert es mich, dass das so gut funktioniert. Aber aus der Metaebene entnehme ich, also ich gehe mal davon aus, dass in der Klinik nicht alle Kinder leicht ansediert im OP niedergerungen werden und eine Maske aufs Gesicht gedrückt bekommen, sodass ich aus der Metaebene entnehme, dass offensichtlich in der Klinik die Strukturen drumherum sehr gut sein müssen, dass die Kinder eben leicht ansediert sich von den Eltern trennen lassen, in den OP mitkommen. Also irgendwie haben die es raus, und ich würde mich mal sehr dafür interessieren, lieber Herr Altassistent, was habt ihr dort etabliert, dass das so gut funktioniert? Vielleicht schreibst du nochmal auf Twitter was dazu. Würde mich sehr freuen.
Ja, wäre sehr gut. Genau, das sind ja die zwei Sachen bei Clooney Dean, die das eben so spannend machen oder schwierig vielleicht auch, je nachdem, wie man es betrachtet. Auf der einen Seite ist halt die Pharmakokinetik so, dass es lange dauert, bis es wirklich seine sedierende Wirkung entfaltet, wenn man es oral nimmt. Also wir reden hier von 45 Minuten. Das heißt, man muss gut den Moment abpassen, wann das prämediziert in Anführungsstrichen wird. Und auf der anderen Seite hat man eben nicht diese anxiolytische Wirkung, sondern nur eine sedierende. Und das ist halt die Frage, was ist das Ziel der Prämie eben, ne? Aber da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was mir Alina gesagt
Das
hat.
ist das, was du mir erzählt hast, ja, dass du eine Kollegin hast, die versucht, das Midazolam auch auszulöschen, die Kinder damit nicht mehr zu prämedizieren, sondern eher aufs Clonidin umzuschwenken.
Ja, also aus der Idee heraus wollte sie gerne Clondin einführen. Noch haben wir es halt nicht umgesetzt und ich habe auch meine gewissen Bedenken. Aber ihr Punkt war halt der, dass Kinder, die eine Prämedikation mit Midazolam bekommen, bei denen wird ja auch das Gedächtnis irgendwie ausgeschaltet, ne? Das Implizite und das Explizite, darüber haben wir auch gesprochen, aber vor allem das Explizite.
Genau, das
Und
Implizite gerade nicht. Ich glaube, das verwechselst du gerade. Also explizite Erinnerungen werden nicht abgespeichert, retrograd und anterograd, aber implizite schon, sodass eben die Atmosphäre, Bedrohlichkeit, Schmerzen und sowas,
Das bleibt,
das
ne?
bleibt, kann aber nicht zugeordnet werden, weil die explizite Erinnerung dazu fehlt.
Ja, stimmt. Also ich habe es, genau so ist es richtig, wie du es gerade gesagt hast. Und die sagt, naja, und deshalb möchte sie ungern eigentlich mit Midazolam die Kinder prämedizieren, also dass damit die Kinder eine Chance haben, eine Traumaverarbeitung zu machen. Und dieser Punkt ist ja vollkommen richtig und gut. Aber mein Gegenargument war dann ihr gegenüber zu sagen, naja, die Kinder gehen ja bewusst in die Klinik, gehen ja nicht sediert in die Klinik. Das heißt, sie wissen, es passiert ja was mit dem. Also die haben ja schon einen gewissen Mechanismus oder eine gewisse Story, ne? Die wissen ja, was passiert, die wissen, dass etwas passiert. Sie haben, glaube ich, schon die Chance, eine Krankheitsverarbeitung zu machen. Ja, das muss man ja genau abwägen, wie viel Verarbeitung die Kinder wirklich brauchen. Auf der einen Seite sollten sie ihre Krankheit verarbeiten, wenn sie wacher sind und das explizite Gedächtnis eben nicht ausgeschaltet wird. Auf der anderen Seite hat das aber einen Preis, dass die Kinder halt unruhig möglicherweise zur Narkose kommen und das ist halt, das muss man nur dann nur wissen und dass das eben so ist, ne? Und ein weiterer Aspekt von ihr war, dass es halt eben schwer einzuschätzen ist, wie viel Midazolam ein Kind eben braucht für die Prämie. Weil es ist eben, das perfekt prämedizierte Kind ist halt genau das, was so lallt, mit uns schäkert und gut beieinander ist, aber eben noch wach ist und eben die Momente noch verarbeiten kann. Aber das lässt sich ja im Einzelfall gar nicht voraussagen, wie viel Dosierung Midazolam ein Kind genau braucht, weil das halt so unterschiedlich eben ist, ne?
Und wie ist die Sedierung oder die sedierende Wirkung von Midazolam empfindet? Manche Kinder agitiert das eben gerade, ne? Weil sie die Wahrnehmung, die veränderte Wahrnehmung irritierend finden. So, dieses ja ein fraglicher Mechanismus der sogenannten paradoxen Wirkung. Aber das, was du erzählt hast, was deine Kollegin sagt, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen kurz gefasst, denn die anterograde Amnesie betrifft ja nur den unmittelbaren perioperativen Zeitraum. Ich meine, wie oft hören wir von dem Patienten, das letzte Mal, da habe ich eine Tablette bekommen und da bin ich schon auf dem Zimmer eingeschlafen und dann bin ich erst wieder im Aufwachraum aufgewacht. Ne? Und genau das ist ja der Zeitraum der Midazolamwirkung. Das beschreibt die Midazolamwirkung und das wird bei den Kindern nicht anders sein. Deshalb geht es, glaube ich, gar nicht darum, irgendwie einen längeren Blackout zu verarbeiten, sondern es ist halt wirklich nur dieser kurze perioperative Zeitraum. Und um dem gerecht zu werden, ist ja unsere Aufgabe, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, die Kinder während der Ausschaltung dieser expliziten Wahrnehmung auf eine mentale Blumenwiese zu setzen. Ne? Also kein mentales Trauma, trotz Sedierung. Und das ist die Herausforderung. Und damit erübrigt sich dann auch die Traumaverarbeitung. Und selbst wenn das nicht gelingt, dann kann man ja mit verständigen Kindern im Nachhinein das aufarbeiten und besprechen. Wir haben eine E-Mail bekommen von Heike, sie ist selber auch Ärztin, aber sie hat uns das als Mutter geschrieben und sie hat das in ihrer E-Mail sehr schön ausgedrückt, dass die Eltern im Nachhinein immer die ganzen rosa Elefanten wieder löschen müssen. Und das zeigt einen weiteren Aspekt auf, die Kinder wach zu lassen, ihnen diese belastenden, expliziten Erinnerungen zuzumuten, wie zum Beispiel Trennung von den Eltern, und dann sagen, so, verarbeite mal schön, ohne ihnen eine Coping-Strategie in die Hand zu geben, das kann auch keine Lösung sein.
Das war jetzt Beatrix E-Mail, nicht Heikes E-Mail.
Stimmt, Beatrice E-Mail, nicht Heikes E-Mail. Das habe ich gerade durcheinander gebracht.
Macht ja nichts. Genau, aber das ist eine gute Überleitung zu eben Beatrix E-Mail und ich finde doch schön, dass sie diesen Satz mit den Elefanten aufgenommen hat. Ich zitiere das jetzt nochmal genau, wie sie es gesagt hat. Immer wieder müssen wir die rosa Elefanten wieder versuchen zu löschen, die von unerfahrenen Ärzten so alle freigelassen werden. Ich denke, hier ist nicht immer Ablenkung das Thema, sondern positive Suggestion. Positive Suggestion erlauben es Kindern, auch unangenehme Momente zu durchleben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also wir wissen von diesen angstreduzierenden Maßnahmen, dass diese positive Suggestion eben die beste Methode ist, um die präoperative Angst zu reduzieren bei Kindern. Und das ist aber auch zeitaufwendig und man muss halt einen guten Kompromiss finden aus den Alltag. Und manche Kinder brauchen auch gar kein Midazolam, weil die halt so in Anführungsstrichen cool sind. Und das ist doch genau der Punkt. Wir müssen halt individualisierte Medizin machen. Wir müssen gucken, welches Kind braucht mehr Support und dem müssen wir auch dann die Zeit geben, die es braucht. Und welches Kind braucht vielleicht eben keine vorbereitenden Maßnahmen, weil das einfach so, dass du wegsteckst, ne? Ja. Welche, das ist genau der Punkt. Aber
und sich dann dabei auch nicht zu irren in der Annahme, das Kind bräuchte es nicht, weil am Ende, wenn es auf den Tisch klettert in der Schleuse, fallen doch alle Vorhänge. Ne?
Ganz genau so ist das. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die maximal gestressten Kinder identifizieren auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite die Durchfallquote an Vorhangfallen, wie du sagst, sehr gering ist.
Mhm, ja. Ja, dann forsch mal schön weiter. Bin mal gespannt.
Ja, mache ich sehr gerne. Und ich freue mich wirklich, also ich mit diesen rosa Elefanten, das muss wirklich so ein Archetyp sein, ne? In der, sagt man doch so, glaube ich, ne? Archetyp. Weil dieser rosa Elefant kommt immer wieder vor. Also Dr. Medvos hat es gesagt, Beatrix hat es gesagt.
Ich kannte das auch.
Es gibt ja auch ein Buch von Martin Suter, das heißt ja auch Rosa Elefant.
Also, ja, genau. Eine Freundin von mir, die hat Psychologie studiert, schon vor langer Zeit. Oh Gott, wir sind alle so alt geworden. Und die hatte damals auch dieses Beispiel gebracht, um mir irgendwas zu erklären. Ja, denk nicht an rosa Elefanten, so diese Suggestion und schwupps ist das Bild vom rosa Elefanten da. Also das gibt's schon. Also ja.
Verrückt.
Ja. Aber Stichwort individualisierte Medizin, da muss ich an eine E-Mail von Thomas denken. Thomas arbeitet in einer Klinik in Österreich und er beschreibt, wie er viele Kinder mit axillärer Plexusanästhesie bei einer Unterarmfraktur oder Ellenbogenrippe oder sowas versorgt. Hat uns auch Bilder geschickt aus den UPPs, war wunderbar. Also die haben schön auf dem Tablet irgendwelche Filme geguckt. Dann hing so ein kleiner Vorhang über dem rechten Arm. Da wurde dann mit Ultraschall ganz klassischen axillärer Plexus gestochen, also eine Plexusanästhesie angelegt. In Lokalanästhesie nehme ich an, dass da Emla-Pflaster draufgeklebt worden ist. Und und dann haben die Kinder halt ganz entspannt dort gelegen, ferngesehen und auf der anderen Seite wurden in dem Tuch operiert. Finde ich super. Also ich bin totaler Fan von Thomas, dass er das macht.
Ja, mega.
Genau das ist es nämlich. Regionalanästhesie sollte man zur Anwendung bringen, wann immer es möglich ist. Und wenn man dann nicht nüchtern den Kindern eine Vollnarkose ersparen kann, weil man sie wach lässt und eine tolle Plexusanästhesie macht und die Kinder auch da abholt, dass sie das irgendwie cool finde, beschreibt es dann auch später, wenn die Kinder ganz fasziniert von ihrem Alien-Arm sind. Ja. Also ganz fantastisch. Würde ich gerne auch häufiger machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, also in Berlin, ich habe noch nie so wenig regional als sie wie in Berlin gemacht, auch bei Erwachsenen. Die wollen alle schlafen, die haben alle mega Schiss. Also vielleicht brauche ich ein anderes Konzept.
Vielleicht fahren wir einfach mal zu Thomas nach Österreich, verbinden das mit dem Skiurlaub und dann gucken wir uns mal an, wie Thomas das macht.
Ja, das ist eine gute Idee, wenn wir auf.
Thomas, also her mit der Einladung, dann können wir unser Visum beantragen und dann reisen wir ein. Vielen Dank aber auch für alle anderen zahlreichen Zuschriften. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr über diese E-Mails, über diesen Austausch. Es bereichert, glaube ich, uns sowieso, aber wir versuchen das ja auch hier in diesem Intro euch wiederzugeben, dass wir uns austauschen. Genau das ist halt der Punkt, ne? Wir haben auch viele Spenden erhalten, wirklich auch nochmal tausend Dank dafür, das ist eine sehr große Wertschätzung für unsere Arbeit, über die wir uns sehr, sehr freuen. Und aber diesmal nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und aus der Schweiz.
Das ist aufgefallen, ne? Wie viele E-Mails und Spenden wir auch bekommen haben eben aus dem deutschsprachigen Großraum. Und weißt du, was das bedeutet, Armin? Das macht uns nämlich zum ersten offiziellen Euro-Listening Kinder-Anästhesie-Talk Podcast, den es weltweit überhaupt gibt.
Jetzt sind wir international.
Geht's dir auch so, dass du, wenn du diesen Jingle hörst, immer darauf wartest, dass diese Startmelodie von Wetten, dass beginnt?
Ich habe sofort blonde Locken gesehen in meinem Kopf.
Graumilierte Locken mittlerweile.
Ja, mittlerweile ja.
Aber dieser Jingle ist untrennbar verknüpft mit Wetten, dass tatsächlich.
Mhm. Ja, vielleicht gibt's ja bald Kinder-Anästhesie-Talk Podcast, jetzt auch auf Serbisch.
Da müssen wir ein bisschen üben. Oder es gibt Nachmacher, die das auch machen in ihrer eigenen Sprache. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn es auf einmal einen englischsprachigen Kinder-Podcast gibt mit zwei Typen, die vielleicht nicht ganz so cool sind wie wir, aber ganz witzig vielleicht und nett.
Aber weißt du, wir nehmen unser Skript und jagen das einfach durch Google Translator durch und dann, dass wir das vorlesen, das wäre vielleicht witzig. Dann können wir jede Sprache machen.
Dann klingt der Talk am Ende wie eine Bedienungsanleitung aus Südkorea.
Gut, kommen wir nochmal zu den Spenden. Wer hat uns jetzt gespendet? Da möchten wir explizit die Menschen mit deutschen, österreichischen und Schweizer Hintergrund benennen. Das war Dana.
Richtig, Dana und Johannes. Man könnte fast behaupten, diese Folge wird ihm präsentiert von den Pin-Up Dogs, Don't Panic. Also von den beiden haben wir jetzt eine großzügige Spende bekommen. Vielen lieben Dank euch beiden.
Dann noch von Thomas.
Von Anja.
Von Daniel.
Von Marco.
Von Julia, die hat sich auch für den Input bedankt.
Ja, Julia, danke auch für deinen Input. Dann Ellen.
Heike, die Heike mit der E-Mail.
Eine andere E-Mail als die, die ich vorhin
zitiert habe, ja,
zitiert genau. Simon aus Innsbruck.
Oh, Simon. Tim.
Sabine, die schreibt, einen richtig guten Podcast macht ihr da. Vielen lieben Dank dafür.
Hannes aus Greifswald. Hallo, Hannes.
Und Stefan.
Und unter den Spendern waren noch einige meiner Freunde dabei. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Sind da auch ein paar Leute, die du kennst von den Leuten?
Ich habe keine Freunde. Nee, tatsächlich habe ich muss mit dir abhängen. Deshalb mache ich das, damit ich wenigstens ein bisschen sozialen Kontakt außerhalb der Familie habe und der Arbeit.
Das ist aber nett von dir, Gordon. Ich hänge gerne mit dir ab.
Schade, dass es nicht immer nur ein, zwei Mal im Monat ist, ne?
Okay, aber es haben immer noch keine Oberärztinnen und Chefärztinnen gespendet.
Tja, keine Ahnung.
Das liegt an dir, Gordon, weil du die neulich verprellt hast.
Vielleicht, aber meine Leute, wir nehmen euch aktiv Ausbildungsarbeit ab, ja? Also das muss euch doch mal ein Euro wert sein, also wirklich.
Guter Punkt. Ja. Übrigens, PayPal, das ist deshalb so, warum spricht man das so aus? Ich wusste es auch nicht, habe auch mal PayPal gesagt, bis ich ein Hörbuch gehört habe über Elon Musk und der Leser dieses Buches hat immer von PayPal gesprochen. Ich dachte, oh, das ist so. Manchmal gibt es einfach Sachen, die spricht man anders aus, was man denkt. Das heißt, glaube ich, auch Morbus Cushing und nicht Cushing.
Ich denke aber auch, das ist so ein bisschen akzentabhängig, oder? Oder dialektabhängig. Also Perl, was sagt? Ich meine, ich musste mir da was anhören jetzt, ne? Dass ich das so komisch ausspreche. Was sage ich denn eigentlich? Sage ich PayPal oder sage ich PayPal? PayPal. Eigentlich ist es PayPal. Perl, der Kumpel. Perl. Also ihr könnt natürlich uns über euren Zahlkumpel 1 Euro oder 5 oder was auch immer ihr für richtig haltet zukommen lassen, damit wir hier den Kinder-Anzie-Talk weiter am Leben halten können. Wir haben ja gesagt, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir nutzen das, um unsere Fixkosten zu decken und was am Ende des Tages übrig bleibt, geht in die Kassen von gemeinnützigen Vereinen, die sich mit Kindern beschäftigen. Armin möchte an einen Klinikclown spenden, ich möchte mich für die Kinder-Hospizarbeit stark machen und deshalb können wir jeden Euro gebrauchen. Wenn ihr unseren CME-Service in Anspruch nehmt, indem ihr euch Punkte über unsere Homepage holt, sagen wir gleich noch was zu, oder eine Fortbildungszeitbescheinigung, dann würden wir schon über eine Spende besonders freuen, weil es natürlich für uns einen administrativen Aufwand bedeutet.
Aber den wir gerne für euch machen. Und übrigens, nach der Aufnahme der letzten Folge kam die Bestätigung von der Ärztekammer Schleswig-Holstein, dass wir jetzt auch CME-Punkte vergeben können für das Hören unseres Podcasts. Und wir kriegen 2 Punkte pro Folge. Das heißt, wir müssen jetzt 90 Minuten lang die Folgen machen.
Genau. Also wir werden die nicht länger machen als sonst. Wir werden zwischendurch einfach mal so 10 Minuten unseren Jingle in der Endlosschleife spielen. Das wird schon passen.
Oder wir machen irgendwas doppelt oder so.
Ja, genau. Ja. Zur letzten Folge gehört natürlich das Interview. Es war nicht ganz 90 Minuten Hauptfolge, aber das Interview gehört dazu. Deshalb kommen wir insgesamt auf 90 Minuten. Und ihr habt natürlich alle beides gehört. Deshalb können wir euch auch mit gutem Gewissen diese 2 Punkte gutschreiben lassen. Mhm.
Und das Prozedere ist folgendermaßen, unsere Folgen erscheinen ja immer so gegen Mitte des Monats und ihr habt bis zum 15. des Folgemonats Zeit, nach der Veröffentlichung der aktuellen Folge, die Passwörter auf unsere Homepage einzugeben, www.kinderanästhesie-talk.de, und dort gebt ihr die Codewörter ein, die wir in der Folge vergruscheln, und eure EFN-Nummer.
Vergruscheln?
Und euren Namen.
Was ist denn vergruscheln?
Ja.
Hast du dich gerade ausgedacht?
Nee, gruscheln kommt ja noch von StudiVZ eigentlich, aber ja, vergruscheln so.
StudiVZ, das muss da bei unseren Hörerinnen und Hörern aber sagen, was StudiVZ ist. Das kennt doch keiner
mehr. Ja, das ist das Facebook von Deutschland, bevor es Facebook gab.
Ja, genau.
Und medizinisches Fachpersonal bekommt eine Teilnehmerbescheinigung, wenn sie ihre E-Mail-Adresse hinterlegen.
Genau, coole Sache. 90 Minuten. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr braucht als Notfallsanitäter oder als Pflegende im Krankenhaus. Ich glaube, es sind immer so 30 Stunden oder so, die gefordert sind. Da habt ihr innerhalb kürzester Zeit für lau habt ihr eure Stunden voll. So nämlich. Und wenn ihr schon mal euch auf dem Weg ins Internet macht, um auf unsere Homepage zu kommen, denn das ist die Grundvoraussetzung, dann gebt ihr auch gleich eine Bewertung ab. Ja, über die Plattform, über die ihr uns hört. Wir hatten das letzte Mal ja schon darüber aufgerufen und tatsächlich haben wir seit dem letzten Aufruf statt 45, 47 Bewertungen.
Ja, das hat doch ganz gut geklappt.
Also die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer haben uns bewertet. Vielen Dank dafür. Ja, aber ernsthaft, macht es mal. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und das würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr euch da einbringt.
Dann haben wir noch ein letztes Thema. In der vorletzten Folge haben wir aufgerufen, uns eure Stories zu schreiben. Nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht und wir sammeln nach wie vor eure Geschichten. Wir haben schon einige spannende erhalten, die fanden wir auch zum Teil echt lustig und die wollen wir aufarbeiten und daraus eine extra Folge machen, weil wir uns hier austauschen wollen, weil wir das gut finden, eure Geschichten zu hören und dass wir dann auch die nochmal einordnen in den aktuellen Kontext, ob das noch so zeitgemäß ist oder nicht, ja, oder ob wir das verstehen und wir wollen das auch gerne bewerten und diskutieren, ob das so man machen kann eben oder eben nicht machen sollte.
Ja, ich finde das cool, eine tolle Folge, weil ich auch glaube, dass sich viele daran wiedersehen, dass viele Kliniken eben so Schwierigkeiten haben, so aus diesen alten Schuhen rauszukommen und eine moderne Kinderanästhesie zu machen. Und dafür möchten wir werben und wir möchten sozusagen eben auch Beispiele nennen, wie es woanders läuft und wie es vielleicht besser laufen könnte.
Ich muss immer unter einem anderen Namen dann schreiben wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, dann haben wir mit dem Vorgeplänkel jetzt alles abgefrühstückt, was uns auf dem Herzen lag. Jetzt können wir uns ja mal überlegen, wie wir eine schöne Überleitung zu unserem Hauptthema kriegen. Ich sagte ja schon, worum es eigentlich geht. Wir machen in Berlin, unserer Klinik, zweimal im Jahr einen Skill-Workshop, so ein Skill-Training, ja, nach dem Motto Improve Your Skills. Der diesjährige Workshop ist mehr oder weniger voll, aber im nächsten Jahr haben wir auch vor, den zweimal durchzuführen. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr auf www.kinderanästhesie.berlin gehen. Berlin, nicht .de. Da findet ihr alle Informationen über den Workshop und Anmeldemodalitäten. Ob der Preis im nächsten Jahr der gleiche ist, kann ich nicht versprechen. Und in diesem Workshop, den beginnen wir mit einem Vortrag. Und da frage ich initial, was sind eure Assoziationen zu Komplikationen im Kinder-OP? Und die Antworten, die da kommen, sind immer, ach naja, unkooperatives Kind, schwieriger Venenzugang, schwieriger Atemweg, Aspiration, schwere Blutung, Reanimation, Delir im Aufwachraum. Zu diesen Problemen haben wir uns schon zum Teil geäußert oder planen Episoden dazu, ja, zum Beispiel zur schwere Blutung, Transfusion und Gerinnung. Darum geht es aber heute nicht. Heute geht es um spezifische Zwischenfalltrigger im Kinder-OP, wie ich auch sagte, Mechanismen der Fehlerentstehung, Präventionsstrategien. Wie verhalten wir uns im Stress? Warum verhalten wir uns so? Und das führt dann automatisch dazu, dass wir Fehler machen. Und im nächsten Schritt wollen wir uns dann auch über die Fehlerkultur in unseren Kliniken unterhalten. Was ist erstrebenswert? Was ist für das System Klinikum die erstrebenswerte Fehlerkultur?
Ja, spannend. Also ich habe ja auch am Anfang gar nicht gewusst, was du mit diesem Thema erreichen wolltest. Ich habe auch genau das Gleiche gedacht, wie es die Teilnehmer an deinen Kursen sagen. Ja, okay, reden wir wieder über respiratorische Komplikationen, über Kreislaufprobleme. Aber dann hast du mir das erläutert, dass es gar nicht darum ging, dass du möchtest über den Faktor Mensch sprechen.
Richtig.
Ja, und das ist ein spannendes Thema und ich für mich war das neu, das Thema tatsächlich. Also ich habe davon schon mal gehört, von diesen Human Factors, und ich war aber nicht vorbereitet auf dieses Thema tatsächlich. Und ich habe was ganz Konservatives gemacht. Ich habe mir ein Buch gekauft, und zwar, ich möchte auch gerne sagen, welches Buch. Das ist das Buch eben Faktor Mensch, sicheres Handeln in kritischen Situationen von Daniel Marx. Ne, ein Buch, das ist das, wo die Blätter sind, für alle Kinder unter den 2000ern. Das, wo die Batterie nie leer geht.
Ja, genau.
Und, ja, und ich musste mir dann erstmal das Wissen aufbauen zu diesem Thema. Und ich habe mir auf der einen Seite vorgenommen, eben fit zu werden für diesen Podcast, aber auf der anderen Seite habe ich mich immer zurückgestellt und ich habe versucht, diesen Nativzustand zu bewahren, den ich habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Damit ich so sehen kann, oh, was davon kann ich eigentlich schon, was kann ich davon nicht oder was wende ich davon aktiv oder unbewusst auch schon an und was eben nicht. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, und ich kann sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe und nachdem wir uns auch hier vorbereitet haben, habe ich das Gefühl, etwas schon auf jeden Fall mitgenommen zu haben und gelernt zu haben. Und diesen Erfolg wünsche ich mir auch für die HörerInnen dieser Episode.
Ja, genau so ging es mir auch. Als ich auch dieses Buch gelesen habe, ich habe mir das für eine Zugfahrt gekauft, da war ich irgendwie unterwegs nach Stuttgart zum SCAT und habe auf dem Weg dieses Buch, ich habe es quasi aufgefressen. Nee, wie heißt das? Vernascht? Ich habe es, wie heißt denn das, wenn man so ein Buch so...
Verschlingen.
Ah, richtig. Ich habe es verschlungen.
Ja, du hast es verschlungen.
Ich habe es verschlungen. Und da ist mir überhaupt erst klar geworden, dass wir dieses Thema total vernachlässigen in unserem klinischen Alltag. Da geht es immer nur um Fachwissen und es geht um Skills. Aber die dritte Säule, nämlich die menschlichen Faktoren, die finden fast keine Beachtung. Sie sind aber gleichwertig zu den ersten beiden Säulen.
Mindestens. Das werden wir hoffentlich an Beispielen zeigen, dass das so ist. Ne? Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also, dass ich dann auch gesagt habe, ja, natürlich. Also, es macht einfach Sinn, sich damit zu beschäftigen, mit diesem Thema. Und ja, wie es da so ist. Daniel Marx habe ich dann auch gleich angeschrieben, ob er mit uns ein Interview machen möchte. Wird er vielleicht auch mit uns machen. Anfang nächsten Jahres müssen wir gucken, wie wir es zeitlich hinkriegen und wie wir uns da ein schönes Thema rauspicken. Also, wir haben einen Interviewpartner gewonnen diesbezüglich auch. Und das ist natürlich am besten mal mit dem Experten zu diesem Thema darüber zu reden. Aber wir reden jetzt so, wie wir als Kinder über das Thema denken und versuchen das auch mal in den kinderanästhesiologischen Kontext zu setzen.
Richtig. Außerdem ist es keine Buchbesprechung, die wir machen. Ne? Also wir haben sozusagen wir haben die Inhalte zu den Themen, die uns am Herzen liegen, in der Literatur zusammengesucht. Vieles davon findet sich in diesem Buch wieder, aber dieses Buch geht an vielen Stellen auch viel mehr ins Detail, viel mehr in die Tiefe. Also auch von meiner Seite eine Leseempfehlung, ganz klar.
Wir kriegen kein Geld dafür.
Genau, kriegen wir nicht, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen talken. Also würde ich sagen, legen wir los.
Let's talk. So, kurze Einführung ins Thema. Ich wiederhole das, was wir gegen Ende des Intros schon gesagt haben. Die menschliche Leistung, also das, was man performt, das lässt sich in drei Säulen zusammenfassen. Erstens das Fachwissen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass wir unsere spezielle Tätigkeit ausüben können. Und unter anderem bauen wir mit Hilfe unserer Podcast-Reihe das Fachwissen hoffentlich auf. Zweitens manuelle Skills. Man muss üben. Natürlich fällt es am Anfang schwer, ein Kind zu intubieren, aber man kann alles erlernen. Und man muss auch natürlich die Routine in manchen Prozeduren gewinnen. Und drittens, und das ist das, worum es heute geht, das sind die Human Factors. Das geht um die Persönlichkeit, die Wahrnehmung, die Kommunikation, die Risikobereitschaft einer Person, die Teamfähigkeit, auch die Tagesform spielt eine Rolle. Alles das hat einen Einfluss auf unsere menschliche Leistung, auf das, was wir performen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir legen in unserer Ausbildung im Medizinstudium und auch in der Facharztausbildung immer den Fokus auf den ersten und auf den zweiten Punkt. Wir machen Fortbildungen, wir üben die Intubation. Aber wir reden halt leider nie darüber, wie wir unsere Persönlichkeit und unsere Empathie, unsere Tagesform einbinden zum Gelingen des Gesamten.
Genau, zum Gelingen des Gesamten bringt mich zu meiner Frage. Armin, sagt dir der Name Captain Edward Aloysius Murphy Jr. etwas?
Okay. Wenn ich seine Titel und Vornamen weglasse, bleibt dann noch Murphy übrig. Und das ist doch der von Murphy's Law, oder?
Genau. Der war Ingenieur der amerikanischen Luftwaffe und führte 1940 Untersuchungen zu Arbeitsabläufen durch. Und er hatte etwas festgestellt, das mir persönlich auch sehr bekannt vorkommt. Er stellte fest, dass alles, was falsch gemacht werden kann, auch immer falsch gemacht wird. Und diese Regel ist in den USA als Murphy's Law bekannt und bei uns als Murphy's Gesetz. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Das ist die Aussage.
Ja. Macht ja auch Sinn. So benutzt man dieses Murphy's Law ja auch. Ne? Wenn irgendwie was schief geht, dann sagt man ja, Murphy's Gesetz.
Genau. Aber es gibt noch einen Professor für ökologische Ökonomie an der Harvard University, wo auch sonst, Richard Zeckhauser. Und der sagt, ja, man kann aber Murphy's Law auch umdrehen. Und er hat es Iframe's Law genannt. Iframe ist eben Murphy rückwärts gesprochen. Und der Umkehrschluss von diesem Gesetz lautet, alles, was funktionieren kann, wird auch funktionieren. Tatsächlich hat er in einem ganz anderen Bereich geforscht. Er hat geforscht, warum diese eBay-Bewertungsplattformen funktionieren. Ja, alle sind ja ganz heiß darauf zu bewerten, obwohl die Bewertungsmöglichkeit einen Betrug ja nicht ausschließt. Und diese Bewertungsmodalität sollte aus ökonomischen Gesichtspunkten gar nicht funktionieren. Trotzdem machen wir das alle. Und er postuliert eben, dass auch ein System, das eigentlich gar nicht funktionieren sollte, plötzlich funktionieren kann. und übersetzt eben alles, was funktionieren kann, wird auch funktionieren. Und daraus ergeben sich zwei Thesen für eine sichere Arbeitsgrundlage in der, Klammer auf, Kinder, Klammer zu, Anästhesie. Wir müssen erstens dafür sorgen, dass nichts mehr schiefgehen kann und zweitens Strukturen schaffen, die funktionieren.
Das klingt irgendwie einfach und logisch. Ja.
Und das ist sozusagen der Idealfall und wir wollen uns gucken, wie wir uns dem annähern können. Schauen wir erstmal auf die spezifischen Zwischenfallträger im Kinder-OP.
Ja, da kennen wir ja die Apricot-Studie oder Apricot-Studie. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Also
ich sage immer Apricot, aber ich sage ja auch PayPal. Also ich bin da keine Referenz.
Und es wurde auf jeden Fall in der Apricot-Studie herausgefunden, die wir euch auch in die Shownotes packen, dass ein Prädiktor für Zwischenfälle in der Kinderanästhesie das Alter des Kindes ist. Je jünger das Kind, desto schwieriger wird die Anästhesie. Und die Erfahrung, dass die eine Rolle spielt, als Prädiktor für Zwischenfälle in der Kinderanästhesie. Genau.
Jetzt nicht unbedingt nur die Erfahrung des Anästhesisten, sondern die Teamerfahrung. Die,
Ja, und was sind denn so typische Fehlerquellen in der Kinderanästhesie? Ich denke, da stehen zum einen eben so Kommunikationsprobleme und Missverständnisse im Vordergrund. Mhm. Dann Fehler in der Verdünnung von Medikamentenzubereitungen, ganz großes Thema.
Oder die Unkenntnis, wie in einer gewissen Altersgruppe die Wirkstoffe dosiert werden. Das gibt es ja, da gibt es auch Unterschiede.
Genau, falsche Rechengrundlagen, also falsches oder geschätztes Körpergewicht. Das macht ja Unterschied, ob man sagt, das Kind wiegt 5 Kilo, aber es wiegt 10 Kilo.
Ja, oder einfach 5 oder 6 Kilo oder 7 Kilo. Ne? Dann hast du quasi schon fast 30 bis 40%
Abweichung.
Abweichung. Und damit, wenn du das dann hochrechnest, eine Fehldosierung von 40%. Das ist bei Medikamenten mit der geringen therapeutischen Breite ein relevantes Problem.
Ja. Naja, dann, was wir schon gerade gesagt haben, die geringe Erfahrung des Teams in der Behandlung von Kindern oder in Kindernotfällen und dann allgemein gesprochen auch die fehlende Routine oder wenig Training. Das sind so Fehlerquellen in der Kinderanästhesie.
Genau, und denen wollen wir uns heute mal ein bisschen näher widmen. Aber bevor wir so konkret ins Detail gehen, würde ich sagen, lass uns doch erstmal allgemein über die Mechanismen von Fehler- und Zwischenfallentstehung sprechen.
Jetzt reden wir bestimmt über Käse.
Ja, über Schweizer Käse. Genau, zum Verstehen der Mechanismen, die zu Zwischenfällen führen, müssen wir uns erstmal einem Teil des CRM, also des Crisis Resource Management, widmen. Der Vater des CRM ist James Reason, ein Psychologe aus Manchester. Der hat mehrere Bücher geschrieben, sowas wie Understanding Adverse Events, Doppelpunkt The Human Factor oder Human Error Models and Management. Und er beschreibt zwei unterschiedliche Annäherungsweisen, um die Entstehung von Adverse Events, also unerwünschte Ereignisse, zu verstehen. Und er nennt dabei die individuellen Trigger und die institutionellen Trigger. Aber du hast ja gerade gesagt, wir reden über Käse. Was meinst du damit?
Ja, das ist wirklich ernst gemeint. Ich glaube, es ist auch ein Modell von ihm. Das ist wirklich auch so gemeint, dass es ein Käsemodell ist. Und eine Käsescheibe lässt sich als Sicherheitsbarriere verstehen, um eben Fehler nicht entstehen zu lassen. Aber Käse hat ja Löcher. Und es ist einfach möglich, dass eben durch diese Löcher in diesem Käse der Fehler durchdringen kann.
Also du meinst, je mehr Löcher reingefressen werden durch Trigger, desto wahrscheinlicher liegen bei allen Käsescheiben, die hintereinander als Sicherheitsbarrieren aufgestellt sind, in einer Achse ein Loch jeweils über dem anderen, sodass ein Fehler von links hindurchdringen kann und dann auf der rechten Seite hinter dem Käse ein Zwischenfall wird. So meinst du das, oder?
Ja, zum Beispiel. Genau, das ist das. Beziehen wir mal diese Käsescheiben zum Beispiel auf ein Krankenhaus. Ja, dort ist es ja so, dass nur Menschen arbeiten können, die Arzt sind, wenn sie ärztliche Tätigkeit machen wollen. Mhm. Das heißt, sie müssen ein Staatsexamen gemacht haben. Das ist die erste Käsescheibe. Die nächste Käsescheibe wäre dann, dass die Ärzte irgendwelche Qualifikationen erwerben, um eine Maßnahme durchführen zu lernen, die sie gelernt haben. Also ein Chirurg sollte nur dann operieren, wenn er es beigebracht bekommen hat. Na, das wäre die nächste Käsescheibe. Dann kommt die nächste Käsescheibe. Er muss, was weiß ich, das können zum Beispiel Barrieren an Geräten sein oder Alarme. Aber es ist ja nicht unmöglich, dass trotzdem ein Fehler passiert. Also im Krankenhaus sehen wir ja jeden Tag.
Ja, genau, das ist auch eine Kernaussage des CRM nach Reason, dass nämlich Fehler nicht einer einzelnen Person zuzuordnen sind, sondern dass es immer ein Systemversagen ist. Und dass man deshalb Fehler kommunizieren muss, weil sie Hinweise für die Performance des Gesamtsystems geben. Und daraus ergibt sich dann auch eine entsprechende Fehlerkultur. Da sprechen wir am Ende noch drüber. Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber genau das ist der Kern, auf den du hinaus willst. Ne?
Ja, da gibt es ja diese Geschichte von dieser Kinderärztin am UKE, die gar keine Ärztin war.
Ja, genau, und, die kenne ich auch.
Ja, genau. Ne, das ging durch die Medien. Die hat Anfang der 2000er dort gearbeitet, hat auch sehr gute Arbeit gemacht. Und es wurde auch durch Gutachten bestätigt, dass sie keinen Schaden zugefügt hat irgendjemandem. Jedenfalls hat
ja, die ist Oberärztin geworden, ne? Und die hat wirklich gute Arbeit geleistet, ja.
Mit Oberärzten weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall war sie sehr geschätzt als Kollegin, hat gute Arbeit geleistet, aber sie war halt keine Ärztin. Ja. Ja? Und es fiel erst nur durch einen blöden Zufall auf, weil sie ihr Approbationszeugnis vorlegen musste aus irgendwelchen Gründen. Und da sind viele Scheiben.
Genau, es war nicht nur ein Fehler der Ärztin, ein Examen zu fälschen oder eine Urkunde zu fälschen. Und es war auch nicht der alleinige Fehler des Personalchefs oder des Klinikchefs, sie einzustellen. An mehreren Stellen sind Fehler passiert und die haben dazu geführt, dass ein Mensch von der Straße ohne abgeschlossenes Medizinstudium Kinder in einem Universitätsklinikum behandelt hat.
Ja. Und da muss man sich natürlich fragen, ist es ein Einzelfall oder ist es relevant? Und ja, das ist relevant. Es gab einen Krankenhausreport von 2014, in dem festgestellt wurde, dass es bei 19 Millionen Klinikfällen pro Jahr in 0,1% der Fälle zu einem tödlichen, vermeidbaren Schaden bei Patienten gekommen ist. Also 19.000 Tote pro Jahr, die im Gesundheitswesen sterben aufgrund von Fehlern, die wir machen in der Medizin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine enorm hohe Zahl.
5-mal so viel wie im gesamten Straßenverkehr in einem Jahr, fast.
Ja. Also kurzum, der Käse ist immer löchrig und da müssen wir uns keine Illusionen machen. Das ist einfach so. Aber trotzdem sollten wir dafür sorgen, natürlich, dass die Löcher im Käse klein sind.
Ja, also dass es vor allen Dingen wenig Löcher sind und dass möglichst viele Käsescheiben hintereinander stehen. Ne? Das ist das, was wir streben. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben links eine Gefahr, dann haben wir irgendwie 5 oder 6 Käsescheiben dazwischen und rechts kommt dann der Zwischenfall. Und jetzt ist die Frage, wie entstehen jetzt die Gefahren auf der linken Seite? Und da gibt es 4 große Trigger und die werden bezeichnet als psychologische Vorläufer, als latentes Versagen, als lokale Auslöser und als aktives Versagen. Und ein Zwischenfall entsteht, wenn bei einem Zusammentreffen von einem Gefahrentrigger zusätzlich die vorhandenen Sicherheitsbarrieren versagen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
So, Gordon, jetzt haben wir so viel gesabbelt. Jetzt haben wir uns mit einem Kaffee gestärkt, also ich zumindest. Jetzt wollen wir über Gefahren sprechen. Was sind Gefahren dafür, dass unsere Performance nicht gut ist?
Ja, wir haben das ja gerade schon aufgezählt. Psychologische Vorläufer, latentes Versagen, lokale Auslöser oder untypische Bedingungen und aktives Versagen. Und das müssen wir jetzt erstmal erläutern, weil das erklärt sich nicht von selbst.
Für die psychologischen Vorläufer gibt es also ein Akronym, mit dem man sich sozusagen abklappern kann, wie gut man gerade selber drauf ist. I'm safe. Das I steht für Illness, das M für Medication, das S für Stress, das A für Alkohol, F für Fatigue und E für Emotionen. Also es ist doch logisch, dass man nicht mit einer guten Performance an die Sache rangehen kann, wenn man krank ist, wenn man sich gesund gepusht hat mit Medikamenten, wenn man Stress hat, zu Hause, familiär, Scheidung, Verlust eines nahen Angehörigen, Alkohol. Also ich hoffe, keiner geht mit einer Fahne in den Kindersaal oder überhaupt in den OP oder auf die Arbeit als Arzt und auch sonst nicht. Fatigue, das ist auch wichtig. Man sollte fit sein, ausgeschlafen sein und Emotionen, das ist auch manchmal schwer zu kontrollieren für manche. Also ich glaube, es gibt so eine Konstellation, über die wir auch im Vorfeld schon mal gesprochen haben, wenn so Arbeitskollegen morgens in der Frühbesprechung sagen, wie hart sie gestern Abend feiern waren und wenn man dann so nachfragt, wann sie im Bett waren und dann ein bisschen rumgedruckst wird und man zwischen den Zeilen hört, dass sie um 4 Uhr im Bett waren, dann denkt man sich so, okay, du gehörst jetzt überall hin, aber nicht in der Zentral-OP.
Genau. Man rühmt sich dann mit dem Spruch, wer feiern gehen kann, kann auch arbeiten. Aber das ist halt eben Bullshit, ja, weil am nächsten Tag kannst du präsent sein, aber du kannst nicht wirklich eine gute Performance ablegen. Und du leidest nicht darunter, sondern deine Patienten leiden darunter.
Richtig.
Also es ist halt einfach verantwortungslos. Mhm. Und ich komme jetzt nochmal auf mein neues Lieblingsmedium Twitter zu sprechen. Ich habe da was gelesen. Da ging es auch um dieses Akronym I'm safe und da hat weiß ich nicht mehr, es ist schon etwas länger her, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Vielleicht hört der oder diejenige, ich glaube es war ein Er, uns und kann nochmal was dazu schreiben. Und zwar meinte er, die haben in ihrer Wache dieses I'm safe Akronym und dahinter zwischen diesen einzelnen Aspekten, Illness, Medication, Stress, haben die eine Ampel, rot, gelb, grün. Und jeder muss vor Dienstantritt sich selber einordnen. Illness, grün, Medication, grün, Stress vielleicht gelb, Alkohol, grün, Fatigue, rot, weil eben das Kind die ganze Nacht geschrien hat. Und dann gucken die sich das im Team an und versuchen, die Ampel möglichst grün-gelb für alle Mitarbeitenden zu schalten. Bedeutet, wenn jemand müde ist, ja, dann gönnt man dem jetzt erstmal 2 Stunden Schlaf und wenn ein Einsatz kommt, dann wird im Team so getauscht, dass er liegen bleiben kann. Manchmal sind ja meistens mehrere Fahrzeuge auf so einem Standort. Oder wenn jemand Hunger hat, ja, dann wird die erste Fahrt zum Bäcker gehen. Dann wird sich da eingedeckt und erstmal gefrühstückt und so. Also man versucht dann alles, damit alle Teammitglieder möglichst grün sind. Das finde ich super. Also ja, ich denke, das ist gelebtes CRM, ja. Und das zeigt eben, wie uns hier dieses Akronym I'm Safe voranbringen kann. Man muss sich einfach am Morgen mal selber einordnen und gucken, wo stehe ich. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen alerter und kann sagen, okay, also diese Aufgabe, Kindersedierung im MRT, bin ich heute echt nicht fit, kann das irgendwie wer anders machen.
Ja? Das wäre natürlich cool. Das ist dann die Größe eines Kollegen, das zu sagen und eben nicht den Ehrgeiz zu haben, das trotzdem durchziehen zu wollen. Ne? Aber apropos Schlafe, da habe ich auch was Spannendes gelesen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber naja, ich glaube diesen Zahlen, ehrlich gesagt, aus eigener Erfahrung, wenn es um die Arbeitsintensivität geht. 24 Stunden ohne Schlaf entspricht ungefähr 1 Promille.
Habe ich auch schon mal gehört, ja.
Also ich meine, würdest du dann gerne eine Narkose vor mir bekommen, Gordon?
Ich würde mit dir saufen gehen nach 24 Stunden, aber tatsächlich würde ich weder eine Narkose haben wollen, noch würde ich gerne eine machen.
Genau, gehe ich voll d'accord mit.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 6651, 6651.
Latentes Versagen, was ist eigentlich latentes Versagen? Da hast du ja schon mal, glaube ich, was drüber erzählt vorhin.
Das ist auf die Entscheidungen in höheren Ebenen zurückzuführen, also so ein Organisationsversagen. Ja? Das heißt, das muss verstanden werden als institutioneller Trigger. Da geht es um Betriebsabläufe, die vorgegeben sind von der Arbeitgeberin oder eben, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die Workload für die Mitarbeitenden. Ja? Also 24-Stunden-Dienste sorgt einfach dafür, dass um 5 Uhr morgens die Mitarbeiter nicht mehr performen können und das wäre dann unter latentes Versagen abzuspeichern. Equipment, ja, je nachdem, wie gut oder schlecht, wie hochwertig das Equipment ist, das man zur Arbeit zur Verfügung gestellt bekommt, wird auch direkt die Performance beeinflussen und die Qualifikation. Was wird erwartet? Wird regelmäßig geschult? Und wie wichtig ist dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin eine hohe Qualifikation der Mitarbeitenden? Oder ist es ihm egal? Ja? Du hast einen Zettel, da steht drauf, dass du Facharzt bist, also musst du alles können, der Rest ist mir wurscht. Ne? Gibt's ja auch.
Gibt's auch und gerade auch die MPG-Anweisungen sind sehr schwierig manchmal, ne? Ist immer die Frage, soll man jetzt sozusagen unterschrieben haben und gesagt haben, dass man es gemacht hat oder soll man sich richtig eingewiesen haben und das verstanden haben, ne? Ja, das ist so, das ist sowas, ne? Das habe ich auch, also meine persönliche Erfahrung ist auch, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird in den Betrieben, obwohl ich sehr dafür plädiere, dass es eben schon gut geschult sein sollte, weil man diese blöden Geräte eben jeden Tag anwendet.
Richtig.
Und sie in- und auswendig kennen sollte.
Und das ist eben der Punkt, diese schädigenden Auswirkungen, die zeigen sich möglicherweise extrem lange nicht. Und sie werden erst dann offensichtlich, wenn sie mit anderen auslösenden Faktoren zusammentreffen und die Sicherheitsbarrieren durchbrechen. Zusammenfassend kann man sagen, also latentes Versagen sind falsche Entscheidungen des Management und das kann dann aktives Versagen auslösen, beziehungsweise eben dazu beitragen. Ne? Hohe Workload begünstigt mangelnde Konzentration durch Stress oder Müdigkeit und das triggert dann aktives Versagen.
Okay, dann reden wir doch mal jetzt über die lokalen Auslöser und über untypische Bedingungen. Das kann man sich auch gut vorstellen, ne? Wenn der Arbeitsplatz anders ist, wenn wir zum Beispiel eine Außenstelle sind, ich sag jetzt mal da, wo wir selten sind, ne? Dann ändert sich für uns das vertraute Setting und das ist natürlich schon ein erhöhter Stresslevel von Beginn an. Das ist einfach anders dann. Und das hast du auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass du mal sehr viel drauf Wert legst, dass das Kind immer genauso ausgeleitet wird, wie es eingeleitet wird. Also wenn du das Kind gerade in den OP-Saal fährst und das so einleitest und dann wird der Tisch gedreht, damit das richtig zum Mikroskop zum Beispiel steht und die OP ist irgendwann zu Ende, dann drehst du es wieder zurück und erst dann wird das Kind ausgeleitet, damit eben immer der Abstand vom Gerät zum Kopf des Kindes zum Beispiel der gleiche ist, dass du blind quasi intuitiv deine ganzen Griffe machst. Das ist einfach Sicherheit, weil das so schon in deinem Stammhirn verankert ist.
Genau, das ist sozusagen Stichwort Ökonomie des Arbeitsplatzes. Ja. Ne? Dass die Bedingungen immer die gleichen sind, weil das ist eine vermeidbare Fehlerquelle. Und wenn ich dann irgendwie Stress bekomme, weil das Kind mich irgendwie herausfordert, dann muss ich zumindest diese Gedankenleistung nicht vollbringen, umzudenken, den Beutel mit der anderen Hand zu halten, die Maske mit der anderen Hand zu halten, die Geräte stehen anders zueinander im Raum und auch zum Patienten. Das ist einfach blöd, sich das so einzurichten, wenn man es nicht besser macht. Und das ist auch mal mein Argument. Also viele machen es nicht, ich bestehe drauf. Ich mache es auch für mich selbst.
Ja. So. Dann haben wir uns hier als Stichwort noch aufgeschrieben, Covid-Arbeitsplatz, also als exemplarisch dafür, dass wenn die Gegebenheiten ganz anders sind, dass es dann auch natürlich schwieriger ist zu arbeiten. Ne? Also ich weiß nicht, ob du auch auf intensiv einen ZVK gelegt hast beim Covid-Patienten, aber ich habe es gemacht und ich bin fast kollabiert. Ja, und ich hatte echt Schiss, dass mir mein ZVK runterfällt, weil ich dann wieder 5 Minuten warten muss, bis ich irgendjemanden erreicht habe, der mir dann irgendwie einen neuen ZVK bringt. Das ist einfach Stress pur für mich gewesen, einen blöden ZVK zu legen. Das, was man jeden Tag 20.000 macht, gefühlt. Aber es ist eine andere Bedingung. Das ist Stress pur.
Ja.
Ja, und dann ist natürlich auch ein lokaler Auslöser oder eine untypische Bedingung, wenn wir das OP-Programm kurzfristig ändern. Ne? Das gibt uns ja auch in einen Stress, wir müssen wieder alles umschmeißen, wir haben vielleicht schon was aufgezogen und uns in diesem Setting auf irgendwas vorbereitet und dann wird uns der Boden unter den Füßen weggerissen quasi und das ist natürlich auch ungünstig.
Genau. Genau. Und das wiederum triggert dann aktives Versagen. Also aktives Versagen sind unsichere Handlungen, Fehler und Verstöße, die von Mitarbeitenden begangen werden, die sich am scharfen Ende des Systems aufhalten. Also was ist das scharfe Ende? Das sind, ja, wollte ich gerade erklären, das sind die Menschen an den Schnittstellen Mensch-System. Ja, also Mensch-Mensch in unserem Fall oder Mensch-Maschine auch in unserem Fall und deren Handlungen unmittelbare Auswirkungen haben.
Genau, also das Ende der Käsescheibe.
Ja, genau. Die allerletzte Scheibe. Ja, okay. Ne? Mhm. Dazu gehören Regelverstöße oder Unkenntnis der Regeln. Ne? Kenne ich die Verfahrensanweisung, die SOPs? Unerfahrenheit oder eine falsche Einschätzung der Situation oder eben das Nichterkennen, dass Hilfe benötigt wird. Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder fehlendes Know-how, fehlende Skills. Da ist nicht gemeint fahrlässige Handlungen oder bewusste Regelverstöße. Die werden auch im CRM nicht toleriert und sanktioniert. Aber da geht es ja darum, um das aktive Missachten. Hier ist es eher so ein passives Fehlverhalten, das aber dann gravierende Auswirkungen hat, weil der oder die Handelnde am scharfen Ende sitzen. Und dazu fällt mir etwas ein, was ich gerade bei uns im OP erlebt habe. Das ist jetzt keine Kinderanästhesie gewesen, aber es ist tatsächlich so eine Verkettung zwischen latentem Versagen und typischen Bedingungen und aktivem Versagen. Ich will das mal ganz kurz beschreiben. Und zwar, wir haben 2 HNO-Säle an dem Tag gehabt, einmal Saal 7 und einmal Saal 4. Für beide Bereiche gab es 2 unterschiedliche Hintergründe, Saalaufsichten. Und nun ergab es sich aufgrund Verschiebungen im OP-Programm, dass ein kritischer Patient, nämlich einer, der für eine fieberoptische Wachintubation vorgesehen war, aufgrund eines erwarteten schweren Atemwegs, von Saal 7 dann an die letzte Position nach Saal 4 gerutscht war. Die Kollegin, die in Saal 4 den Saal managte, war aber nicht bei der Frühbesprechung, weil sie eine Arbeitszeit hatte, die eben nach der Frühbesprechung erst begonnen hat. Jetzt wurde halt dieser Patient verschoben und diese Kollegin hatte nur kurze Zeit, sich mit diesem Fall zu befassen. Auch wurde dieser Patient aus dem Bereich der einen Saalaufsicht in die andere verschoben. Sowohl Vordergrund als auch Hintergrund waren jetzt neu mit diesem Fall konfrontiert worden. So.
Okay. Und davor habt ihr also nicht alles schön überlegt, wie ihr es machen wollt, in welcher Reihenfolge, wie ihr kommuniziert und jetzt waren alle Strukturen aufgehebelt.
Ja, ich war Saalaufsicht für Saal 7, hatte mich also ursprünglich mit diesem Patienten beschäftigt und hatte jetzt die Information bekommen, Patient ist nach Saal 4 gegangen, also habe ich in Saal 4 angerufen und habe die Kollegin instruiert. Ich meine, pass auf, ich habe das MRT gesehen, das ist ein erwarteter schwieriger Atemweg, große epiglottische Raumforderung. Ich habe halt einfach die Gefahr gesehen, dass in Narkose, in Sedierung dieser Bubbel, der da herrschte, zurückfällt, den Atemweg verlegt, keine Maskenbeatmung möglich ist und auch eine Laryngoskopie eventuell erschwert ist. Also war ich vollkommen einverstanden mit dem, was der Kollege in der Sprechstunde vorgesehen hatte, fieberoptische Wachintubation. So. Ja, die meinte dann auch, ja, okay, machen wir, ich rufe dich dann an, meinte dann die Kollegin. Super, so machen wir das. So, dann kam der Anruf aber nicht. Irgendwann war mir das irgendwie komisch, weil ich wusste, dass der Patient schon eingeschleust war. Gut, ich bin davon ausgegangen, dass er jetzt gerade da so halb sitzend Lidocain inhaliert, aber dem war nicht so. Ich bin dann zu dem Saal gegangen, guckte durch die Scheibe und ich sah dann folgende Szene. Der Patient lag auf dem Rücken, die Piotlerin hielt ihm gerade eine Maske aufs Gesicht und hatte den Beutel in der Hand. Und dann bin ich in eine mittelschwere Panik ausgebrochen, bin in diesen Saal gestürmt und meinte, was macht ihr? Ist das der Patient, um den wir gerade unterhalten haben? Ja, ja, hieß es. Die HNOten haben den gespiegelt und der sagt, der Atemweg ist frei. So. Und nun muss man dazu wissen, das ist das, was ich immer kritisch sehe. Die spiegelbefrundete HNO-Kollegen und Kolleginnen sind natürlich unter anderen Bedingungen. Da sitzen die Patienten, die werden von oben gespiegelt und der Patient ist wach und hat eine Atemwegskompetenz. Ne? Ja, das ist eine ganz andere Situation, als wenn die bei uns. Bitte?
Und dann Tonus in der Muskulatur.
Genau, richtig. Das ist das, was ich mit dem meinte, mit Atemwegskompetenz. Der kann halt einfach den Atemweg selber offen halten. Und wenn wir ihn aber auf den Rücken legen und ihn relaxieren, dann ist damit Schluss. Das ist ja genau das, was wir verhindern wollen.
Also das latente Versagen in diesem Szenario war dann halt der Wechsel der OP-Positionen, kann man sagen.
Ja,
und das genau. Aktive Versagen, sage ich jetzt mal, war dann halt, dass die Kollegin, obwohl sie dir gesagt hat, dass sie dich holt, es nicht getan hat. Das muss man hier so ankreiden. Und zack, ist schon hier ein beinahe Unfall passiert. Aber löst mal kurz auf.
Aber man muss dazu auch sagen, sie hatte sich ja vorher schon rückversichert, auch bei den HNOten, wie ist denn der Atemweg einzuschätzen? Und die sagten, naja, kein Problem. So, ne? Da gehört auch Erfahrung dazu, diese Einschätzung der HNOten selber für den eigenen Betriebsablauf neu zu bewerten. Ja? Und das muss man nicht zwangsläufig von einer Ausbildungsassistentin erwarten. Dazu gehört halt der Oberarzt. Der muss es einschätzen. Aber da gab es eben auch, ich sag mal, Kommunikationsprobleme. Das war ja jetzt eine andere Saalaufsicht, die zuständig war. Und die war halt nicht so über diesen Patienten informiert, wie ich es war. So. Mhm. Und ich hatte halt gehofft, dass meine Info, fieberoptische Wachintubation, ruf mich dazu, wenn es losgeht, dass das reichte. Aber es hat halt eben nicht gereicht.
Ja, schade.
Und nun wollen wir alle wissen, wie es ausgegangen ist,
ja,
oder?
Ja, klar. Ich hoffe gut. Du bist auf jeden Fall noch nicht im Gefängnis, Gordon.
Nein, ich bin nicht im Gefängnis. Es dauert ja in der Regel relativ lange. Die Mühlen der Justitia meilen langsam. Also es kann sein, dass wir zum Ende des Jahres unser Podcast-Konzept neu überdenken müssen, aber noch bin ich ein freier Mann. Also letztendlich, genug geschwafelt, ich komme dazu und es passiert genau das, was ich erwarte. Der Patient lässt sich nicht maskenbeatmen. So. Can't ventilate paralyzed. Ich dachte, okay, Vorwärtsstrategie jetzt. Ja, das Propofol war drin, das Opiat war drin und ich habe jetzt keine Chance gesehen, den Patienten aufwachen zu lassen. Ich dachte, wir relaxieren ihn jetzt, versuchen das mit einer Lagerungsmaske. Und alle haben nicht so ganz verstanden, warum ich da jetzt so rumwirbelte. Denn was ich nicht wusste war, dass gerade frisch das Propofol gespritzt wurde und dass der Patient einfach noch nicht tief genug schlief, um sich Maske beatmen zu lassen. Und als er dann tief genug in Narkose war, ließ er sich beatmen.
Puh.
Das war eine große Erleichterung. Das war einfach nur Glück, dass das so war, muss man sagen. Das war Glück. Er ließ sich dann mit dem Videolaryngoskop auch einigermaßen gut intubieren. Und die Sache ist nochmal gut gegangen. Also es war quasi ein beinahe Zwischenfall, aber ein Zusammenspiel von latentem Versagen, untypischen Bedingungen und aktivem Versagen. Genauso wie James Friesen es postuliert. Es ist auf gar keinen Fall dieser Kollegin als alleinigen Fehler zuzuschreiben. Es war ein Systemversagen, das zu einem beinahe Zwischenfall geführt hat. Mhm. Und das haben wir dann auch aufgearbeitet und haben geguckt, an welchen Stellen Fehler passiert sind und haben Maßnahmen ergriffen, dass das zukünftig nicht mehr passiert.
Super, ein gutes Beispiel dafür, um zu erklären, was Gefahren sind. Ich fasse nochmal zusammen, das sind die psychologischen Vorläufer, das latente Versagen, die lokalen Auslöser und das aktive Versagen. Und alles das kann eine Gefahr auslösen. Aber zum Glück gibt es ja auch eingebaute Sicherheitsbarrieren, also die Käsescheiben quasi. Vielleicht können wir da mal kurz das zusammenfassen und abschließen, diesen Bereich mit den Barrieren, die wir so haben.
Ja, Checklisten fallen mir dazu ein.
Ja, würde ich auch sagen.
Ne? Und SOPs, Verfahrensanweisungen.
Mhm. Ja, dann die fachärztliche Saalaufsicht. Also es gibt immer einen Kollegen, der mehr Erfahrung hat oder so eine Situation schon hatte. Das ist sicherlich auch nicht schlecht.
Die Alarme, die Alarmgrenzen, das Monitoring.
Ja,
das
ist sinnvoll natürlich auch
eine Sicherheitsbarriere. Mhm.
Was meinst du denn mit unterbrechungsfreier Stromversorgung?
Naja, dass wir Steckdosen haben, die ausfallgeschützt sind, die am Generator stecken. Ne? Und dass, wenn es zum Stromausfall kommt, wir nicht da mit dem Beutel stehen, sondern dass die wichtigen Geräte einfach weitermachen, ohne dass wir es bemerken.
Ja, habt ihr solche Probleme in Berlin mit der Stromversorgung, ja?
Ja, also ich glaube, seitdem ich hier lebe, habe ich schon mehr Stromausfälle erlebt als im gesamten Rest meines Lebens und mehr Rohrbrüche. Es ist halt arm, aber sexy, heißt es ja. Ne?
Ich finde auch, eine Sicherheitsbarriere ist, dass man sich selber um sich selbst kümmert. Ne? Dass man dafür sorgt, dass man genug geschlafen hat, dass man fit zur Arbeit geht, dass man sich aber fit hält, dass man sich zum Beispiel vegan ernährt. Oh, jetzt kommt der Shitstorm bestimmt. Aber das ist meine persönliche Überzeugung, muss ich dazu sagen. Was ich sagen will, ist ja einfach, man soll sich darum kümmern, dass man sich um sich selbst kümmert, dass man selber die beste Performance abliefern kann für den Patienten. Das ist auch eine Sicherheitsbarriere. Nicht betrunken zur Arbeit gehen.
I'm safe.
I'm safe, genau.
I'm safe. Nicht krank zur Arbeit gehen. Genau. Auch den Medikamenteneinfluss bedenken. Ne? Also ich meine, die meisten Medikamente dienen ja dazu, den physiologischen Zustand wiederherzustellen. Es gibt aber auch Medikamente, die einen einfach arbeitsunfähig machen. Mhm. Also man muss jetzt nicht sagen, oh Gott, ich darf nicht arbeiten, ich stehe unter dem Einfluss von Insulin. Das ist, glaube ich, nicht gemeint damit. Aber was fällt mir dazu ein? Ja, sedierende Medikamente, krampflösende Medikamente. Ibuprofen? Du würdest nicht zur Arbeit gehen, weil du eine Ibu genommen hast?
Ja, wenn ich damit meine Erkältung unterdrücke, finde ich das falsch.
Ja, aber dann gehst du ja wegen der Erkältung nicht
zur Arbeit. Ja, genau. Aber es gibt Ibuprofen. Leute, also die nehmen Ibuprofen und dann gehen sie zur Arbeit. Und ich glaube, also oder ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich auf der Arbeit Ibuprofen genommen habe, weil es mir so dreckig ging. Aber meine Schicht ging noch 3 Stunden und ich war jetzt gebunden. Das ist dann einfach so. Das ist nicht schön. Aber dann gehe ich halt nach Hause.
Wie machst du denn das, wenn du einen Kater hast und arbeiten musst?
Ich habe keinen Kater. Ich habe einen Hund.
Okay, aber wir haben alle verstanden, glaube ich, was damit gemeint ist. Ne?
Okay. Schließen wir das jetzt aber ab mit Katern und Hunden und lass uns darüber sprechen, was eine Hitliste für Gefahrenträger denn eigentlich ist. Was macht denn eigentlich das aus, dass wir Gefahrenträger erzeugen überhaupt?
Genau, ich würde sagen jetzt mal für den Bereich Kinderanästhesie wieder, ne? Denn wir sind ja ein Kinderanästhesie-Talk-Podcast und den sollten wir nicht ganz außer Acht lassen. Ich würde sagen künstlicher Zeitdruck, ne? OP-Management. Ich kenne das jetzt nicht unbedingt aus meiner Klinik. Da ist die Kinderanästhesie wirklich so eine Blase, die da in Ruhe gelassen wird. Aber aus anderen Kliniken, ich habe auch schon woanders gearbeitet und da wird ordentlich Druck gemacht. Und das führt nur zu unnötiger Hektik und Flüchtigkeitsfehlern. Und ich glaube, dass das die ganze Sache nicht um eine Minute beschleunigt. Aber das können wir diskutieren.
Ja, das sehe ich auch so wie du. Und ich habe auch das große Glück, dass zumindest im Kinderchirurgischen Saal ist so, dass die Chirurgen super Verständnis dafür haben, wenn eine Einleitung länger dauert. Mein lieber Professor Bergholz sagte auch, wer kein Verständnis dafür hat, der hat Kindermedizin nicht verstanden. Und das ist genau der Punkt. Finde ich gut, dass wir da so ein Backup haben. Ne?
Kommunikation. Lückenhafte Kommunikation zwischen Anästhesierenden und ChirurgInnen oder lückenhafte Übergabe, Station, OP oder OP-Aufwachraum. Das ist auch in Zahlen hinterlegt und da gab es eine Studie, die im BMJ Quality and Safety Journal 2012 erschienen ist. Failures in Communication and Information Transfer Across the Surgical Pathway, an Interview Study vom Imperial College of London. Und die haben als Ursache eine kommunikationsunfreundliche Arbeitsumgebung identifiziert und eben fehlende Standards in ihrem Setting. Und ich kann das nur unterstreichen. Also wer hat schon einen Übergabestandard im Aufwachraum? Wir machen das so aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl, machen wir nun auch regelmäßig. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Aber einen niedergeschriebenen Standard haben wir nicht. Habt ihr sowas?
Ja, tatsächlich haben wir eingeführt vor 3 Jahren. SBAR-Konzept wird mehr oder weniger gelebt, aber es gibt diesen Zettel. Und ich finde es auch gut, dass die Pflegenden im Aufwachraum darauf Wert legen, dass wir das mal auffüllen. Ne? Ich habe auch ein bisschen meine Übergabe früher auch so freier gemacht. Also ich habe mich schon so an das ABCDE-Schema gehalten. Ja, aber jetzt habe ich das auch angepasst an dieses S-Bar-Schema. Und ich glaube, es ist fair, einfach nur gegenüber den Kollegen das so zu machen, dass sie auch dann, dort sind nämlich alle Informationen enthalten, die die im Aufwachraum brauchen. Und am Ende übernehmen die auch die Verantwortung. Ne? Ja. Ich erinnere mich auch an eine Situation, in der ich auch ein Kind übergeben habe, an einen Kollegen, der relativ frisch war in der Arbeit und der hat auch ein kleines Kind übernommen und hat noch nie eine Kindernarkose gemacht und dann lag da plötzlich ein Kind mit irgendeiner OP, ich weiß nicht genau was mehr, aber er hat noch gesagt, er fand das sehr gut, dass ich ihm alles erklärt habe, worauf er achten muss, welche Probleme vorkommen könnten und an wen er sich wenden kann vor allem, ich habe ihm eine Nummer hinterlegt, ich habe gesagt, wer operiert hat auch. Und er fühlte sich sicher. Und er hat dann auch genau das Gleiche gehabt, dann einen Tag zuvor oder danach. Und da war es halt nicht so gelaufen. Da wurde ihm das Kind hingelegt und er sagte, hier, Kind, tschüss. Und das geht nicht, ne? Weil den Kollegen muss man halt unterstützen. Der ist halt unerfahren. Das sind leider strukturelles Versagen, kann man sagen. Latentes Versagen vielleicht, ne?
Ja.
Aber um eine Sicherheitsbarriere einzubauen, ist es ja in dem Falle fair, ihm eine gute Übergabe zu machen, um eben eine kleine Barriere eben zu ermöglichen, ne? Damit es nicht zu einer Komplikation kommt.
Ja.
Ja, und der hat sich gefreut. Und das war gut, das war richtig. So, glaube ich.
Ich glaube auch, dass eine Struktur in der Übergabekommunikation nicht zuletzt deswegen wichtig ist, damit auch diese Informationen, die man transportieren möchte, auch wirklich so ankommen, wie sie ankommen sollen. Kommunikation ist ja immer eine Hürde. Ja, es ist eine Schnittstelle zwischen Sender und Empfänger und die muss irgendwie überwunden werden. Mhm. Und wir kommunizieren mit Sprache und die wird beeinflusst. Die wird beeinflusst durch Rolle und Status der Kommunizierenden. Ne? Ganz klare Übergabesituation im Aufwachraum ist meistens eine asymmetrische.
Ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Sender und Empfänger, ja. Ne?
Genau, weil der Übergebende ist dann ein Arzt oder eine Ärztin, die Übernehmenden sind Pflegenden und das kann schon zu einer Kommunikationsbarriere führen. Ja? Dann die Interaktionsfähigkeit eines jeden, sehen wir ja selber. Es gibt sehr kommunikative Menschen und es gibt eher zurückgezogene Menschen. Und die kommunizieren völlig unterschiedlich. Oder Zeitdruck und Stress, ne? Muss gleich wieder in den Saal, der nächste Patient liegt schon in der Einleitung und man versucht jetzt irgendwie zügig die Übergabe zu machen, weil man vielleicht an der Schleuse lange warten musste, bis man umlagern konnte und jetzt ist die Wechselzeit schon wieder so lange und dann muss man sich dafür rechtfertigen und so. Deshalb macht man dann Abstriche in der Übergabe.
Ja, dann die psychologischen Vorläufer sicherlich auch, oder?
Dein Lieblingsthema.
Ja, da ist so viel Wahres dran einfach, ne? I am safe, wenn ich keine Lust habe auf das, was ich da gerade mache, weil ich die OP total blöd fand und nicht schlecht gelaunt bin, dann unterschlage ich möglicherweise auch wichtige Informationen bei der Übergabe.
Ja. Verständlichkeit, Deutlichkeit, Lautstärke, Sprachbarrieren. Das ist ja auch eine zunehmende Herausforderung in der Medizin in Deutschland. Nicht falsch verstehen, ja. Wir sind alle sehr glücklich und dankbar, dass Menschen aus allen Ländern uns helfen, unser Gesundheitssystem am Leben zu erhalten. Aber es ist eben manchmal ein bisschen schwierig, die Kommunikation.
Ja, und nicht zuletzt gibt es ja noch die Kommunikationsstruktur. Also wie präzise macht man eine Übergabe oder wie präzise drückt man sich aus? Man sollte nicht sagen, den Schnorchel haben wir entfernt, sondern wir haben den Patienten extubiert, sowas. Ne? So ganz konkrete Informationen geben, Feedback, also Closed-Loop-Communication, gib dem Patienten bitte 20 Mikrogramm Arterenol, IV, das sind 2 Milliliter von dieser Spritze, die du jetzt in der Hand hältst.
Ja.
Eindeutiger geht es nicht, ne?
Genau.
Aber das ist wichtig.
Und da muss man auch das positive Feedback abhalten. Okay,
richtig.
Sagt denn der Applizierende, ich gebe jetzt 20 Mikrogramm Arterenol, das sind 2 Milliliter, 1 zu 100.000. Und wenn er sie gegeben hat, sagt er noch so, sind drin. So. Da fällt mir ein Beispiel ein. Das ist auch so eine Katastrophe. Ich rede jetzt sehr viel in dieser Folge, ne? Aber das diesmal habe ich die ganzen Beispiele offensichtlich. Rettungsdienst Berlin. Wir hatten ein Kind mit einem echten Asthmaanfall. Also üblicherweise mein Spruch in der Rettungsmedizin ist, Kindernotfälle sind Elternnotfälle. Also ich sag mal, in 90% der Fälle ist es so. Dieses Kind hatte einen Spasmus,
okay.
Der sich
10%
gewaschen hatte. Also. Jawohl, genau. Also der war kurz vor der Intubation. Was haben wir gemacht? Wir haben ihn inhalieren lassen mit Adrenalin pur. Ja, also hit hard and early. Und das hat dem Kind erstaunlich gut geholfen. Und dann waren wir schon so weit, dass wir es transportfähig hatten. Er saß auf dem Stuhl, wir haben ihn runtergebracht in den RTW. Und wie das dann so ist, beim Umlagern leerte sich dieses kleine Medikamentenreservoir, wo das Suprarenin drin war. Also sagte ich zu meinem Kollegen, Notfallsanitäter, gib ihm bitte nochmal 5 Milliliter Adrenalin in die Tropfkammer, so, ne, in die Vernebelerkammer. Und er zog das eben auf. Ich glaube, ich habe sogar noch gesagt, wie eben oben in der Wohnung, so, ne, noch ein bisschen präzisiert. Und er zog das auf, 5 Milliliter pur, so wie es angesagt war. Und dann macht er Folgendes. Er delegierte das an den Notfallsanitäter des RTW, drückte ihm die Spritze in die Hand und sagte, hier, füll mal nach. Das waren seine Worte. Und ich sehe aus den Augenwinkeln, wie dieser Typ den Deckel der Wiggo hochklappte.
Oh Gott.
So. Bin sofort dazwischen gegrätscht, habe ihm die Spritze aus der Hand geschlagen. Ja. Weil es, also ich meine, das wäre es gewesen. Ne?
Ja.
5 Milligramm Supra einem 8-Jährigen, das wäre es gewesen. So. Und was war das Problem? Er war unpräzise. Er sagte nicht, gib bitte hier diese 5 Milliliter Suprarenin in die Verneblerkammer der Inhalationsmaske, sondern er sagte, füll mal nach. Und was sollte der denn denken? Füll mal nach. Ja? Also das hätte man interpretieren können als, tu mal das in die Verneblerkammer oder tu es in den Patienten, füll mal nach.
Ja. Und ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben Kommunikation schwierig ist, immer noch. Und es gibt beeinflussbare Faktoren und weniger beeinflussbare Faktoren. Zu den beeinflussbaren Faktoren gehört zum Beispiel die Rolle und der Status. Ne? Haben wir gesagt, da wäre es zum Beispiel wichtig, flache Hierarchien zu etablieren. Haben wir auch auf Twitter gepostet. Ne? Flache Hierarchien retten Leben. Wenn man eben nicht Barrieren hat mit Herr Doktor und Sie und man einfach ganz straight redet, dann kann man da möglicherweise einfacher kommunizieren. Wie du schon vorhin gesagt hast, glaube ich, sind sie sich sicher mit dem, was sie machen, oder bist du dir sicher? Das ist ja schon was, das ist eine andere Barriere. Ne? Also genau, man kann allgemein etablieren, flache Strukturen, und das bedeutet aber nicht, dass man keinen Respekt hat gegenüber. Ne? Das ist ganz wichtig, das ist, muss man unterscheiden.
Nee, das soll einfach nur eine Barriere aus der Kommunikation rausnehmen. Ja? Und einem sind sie sicher, dass das die richtige Dosierung ist, geht einem schwerer über die Lippen, als bist du sicher, dass das das richtige Medikament ist. Nur als Beispiel. Ne?
Ja. Dann die Kommunikationsstruktur mit dem Closed Loop. Ne? Das haben wir ja gesagt, das ist auch eine Sache, die man etablieren kann.
Genau, Verständlichkeit, Sprachbarriere oder eben I'm safe. Das sind Dinge, die man beeinflussen kann.
Ja. Weniger beeinflussen kann man vielleicht die Interaktionsfähigkeit, also die eigene Persönlichkeit, aber wobei man auch da an sich arbeiten kann. Man sollte schon, finde ich, immer selbstkritisch sein und an sich arbeiten, wenn man auch merkt, dass das zu einem Problem führt. Ist nicht einfach. Und dann der Zeitdruck, den kann man auch manchmal in der Notfallmedizin, speziell in der Notfallmedizin, halt nicht beeinflussen. Der ist nun mal da, das Kind ist krank, wir müssen jetzt was machen, sonst stirbt es.
Na, Notfälle erfordern per se immer eine hohe Handlungsdichte. Und wir wissen, hohe Handlungsdichte bedeutet hohe Fehleranfälligkeit. Da können wir nichts gegen machen. Das ist einfach so.
Genau. Zu Closed Loop fällt mir noch eine Sache ein, die ich vielleicht nochmal ergänzen möchte. Es ist nicht so etabliert in der Klinik, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich habe schon den Eindruck, dass ältere Kollegen es vielleicht lächerlich und unnötig finden. Und da gibt es so Jungspunte wie dich und mich, die sowas versuchen einzuführen oder zu leben. Und dann triffst du auf einen älteren Kollegen oder eine Kollegin und die kennt das nicht. Und dann gibt sie dir die Rückmeldung nicht. Und wenn du sie dann darauf hinweist, also du sagst zum Beispiel, gib bitte 20 Mikrogramm Noradrenalin, 2 Milliliter dieser Spritze, die du handhältst, dann sagt er, mach ich. Das ist ja keine Closed-Loop-Communication, ne? Aber dann, wenn du dann nochmal darauf hinweist, hast du jetzt das gegeben, dann, also es kann schnell zu so einer Verwirrung führen oder zu so einer Hektik gefühlt, ich weiß nicht. Und noch ein anderes Beispiel, was mir eingefallen ist, aus einem Kurs, den ich gemacht habe, einem EPALS-Kurs. Da ist es ja ein wichtiges Element, dass wenn man zu einem Notfall geht, dass man sagt, hier ist ein Kind, ein gefährdetes Kind. Ne, man macht ja diesen First Look, Survey heißt das so, ich weiß nicht genau. Also man guckt das Kind an und sagt, oh, ich habe das Gefühl, das Kind ist krank. Und das spricht man laut aus, damit alle den Fokus haben, okay, wir müssen uns hier wirklich konzentrieren. Es ist nicht der normale Notfall, es ist ein wirklicher Notfall, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Und das habe ich auch mal gemacht in einem Setting im HNO-OP. Da war ein Kind nach einer TE-Nachblutung und ich habe dann laut ausgesprochen, ich habe das Gefühl, dieses Kind ist schwer krank, wir müssen jetzt zügig und kontrolliert arbeiten. Und dann sagte der Pflegende, ja, ist doch klar, dass wir das machen, wie immer so, ne? Hey, was willst du denn von mir jetzt? Ist doch völlig okay. Und dann habe ich das so, habe ich nicht verstanden, was er meinte. Wir haben diesen Fall abgearbeitet und dann meinte ich zu dem Kollegen, Frank, das war wirklich Frank, aber nicht der Frank.
Ein anderer Frank.
Ein Frank.
Als Frankie.
Und dann meinte ich zu ihm, Frank, ja, ich meinte das gar nicht böse und ich weiß, dass du dich immer gut auf diese Situation einstellst. Ich habe ihm dann erzählt, warum ich das gesagt habe, dass ich das aus dem EPALS-Kurs gelernt habe, dass allein diese Information oder diese laute Kommunikation dessen, dass man sagt, hier ist ein schwerkrankes Kind, macht eine Anspannung in uns allen, die wichtig ist, um dieses Szenario gut zu managen. Einfach nur dadurch, dass ich das gesagt habe. Und das war mir ein Anliegen in diesem Setting und es hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich jemanden bloßstellen möchte oder nicht daran glaube, dass er es nicht gut löst. Und ich glaube, viele Leute kennen diese Konzepte nicht.
Neulich war eine Kollegin beleidigt, die ist dann echt nochmal zu mir hinterher ins Zimmer gekommen und meinte, sag mal Gott, was war denn das vorhin so? Hältst du mich für blöd? Ich so, hä? Das verstehe ich nicht, was meinst du denn? Da habe ich gesagt, gib bitte 5 Mikrogramm Sufentanil, das ist 1 Milliliter von 5 Mikrogramm pro Milliliter. So. Und dann meinte sie, ja, ich weiß doch, wie viel das ist. Und ich, ja, das ist richtig, aber man muss es halt immer wieder trainieren, diese Closed-Loop-Communication. Man muss es halt immer anwenden. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du nicht weißt, wie viele Milliliter das sind. Aber ich wollte, weil wir auch noch einen Assistenten dabei hatten, ich wollte es halt einfach vorleben. Ne? Und sie war halt einfach total pikiert, weil ich sie anscheinend für blöd gehalten habe. Ne? Und das bringt uns jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich zu Konrad Lorenz. Der ist nämlich ein Verhaltensphysiologe gewesen, eigentlich ein Zoologe, und der hat als Zoologe den Medizin-Nobelpreis erhalten für Entdeckungen in der Verhaltensphysiologie. Der Spiegel hat ihn mal ganz liebevoll Einstein der Tierseele genannt.
Naja.
Und das, was ich jetzt dazu sage oder wir dazu sagen, kennt ihr bestimmt alle, und zwar ist das diese Kommunikation aus der Perspektive des Empfängers, und er hat diesen Satz geprägt: Gedacht heißt nicht immer gesagt, gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Richtig gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Richtig verstanden heißt nicht immer einverstanden.
Ganz wichtig.
Und einverstanden heißt noch lange nicht angewendet. Und angewendet heißt noch lange nicht beibehalten. Und genau das ist eben das Problem zwischen Sender und Empfänger, was wir hier mit unseren Kollegen im Prinzip auch hatten, ja, und was uns so ein bisschen überrascht hat.
Ja, super. Ich liebe diesen Konrad Lorenz mit dem, was er gesagt hat. Und machen wir mal ein Fazit von der Kommunikation. Also wir sollten eine gesunde Kommunikationsstruktur etablieren in unserer Klinik, am besten flache Hierarchien beibehalten, duzen. Wir sollten uns darum bemühen, eine deutliche und präzise Sprache zu haben. Closed Loop, Communication, Rückfragen sind erlaubt. Es muss immer Raum dafür geben. Und natürlich sind Standards gut geeignet, zum Beispiel im Sinne von Übergabeprotokollen, um Missverständnisse zu vermeiden oder um halt die Struktur immer gleich zu behalten, die Kommunikation zu führen.
Genau. Ein weiterer Gefahrentrigger, wir sind ja gerade bei Gefahrentrigger in der Kinderanästhesie, sind Fehler in der Verdünnung von Medikamentenzubereitung. Das ist ein Thema, das wollen wir an anderer Stelle nochmal näher beleuchten in einem Interview mit wem wohl? Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie? Jost Kaufmann.
Ja.
Jost Kaufmann hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht ausschlagen konnten. Und da werden wir demnächst ein Interview mit ihm führen. Aber ich denke, was wir jetzt dazu sagen können, ist, dass Medikamentenfehler bei Kindern die häufigste Ursache für lebensbedrohliche Zwischenfälle sind. Ja. Es ist also ein extrem wichtiges Thema.
Das macht dir aber auch nochmal klar, dass eine eigene Leitlinie dafür erstellt wurde, um genau dieses Thema abzuarbeiten, ne?
Zwei sogar. Eine für die Präklinik und eine für die Klinik.
Und kurz zusammengefasst geht es darum, wir brauchen auch hier Standards für die Medikamente, die wir benutzen, Standardverdünnungen, Beschriftungen müssen eindeutig sein. Wir brauchen ein Team-Timeout vor der Einleitung, welche Gaben wir zum Beispiel geben wollen.
Und alles das, was den kognitiven Anspruch reduziert, führt zu einer höheren Sicherheit. Bedeutet, ja, Hilfsmittel wie Notfalllineal, wie Notfallkarte, pädiatrische Notfallkarte oder internetbasierte Informationsquellen wie das Kinderformularium. Haben wir auch schon mal genannt, kinderformularium.de ist von der BfArM eine Datenbank, wo die Medikamente, die bei Kindern zum Einsatz kommen können, auch mit Hinweis auf Off-Label Use, wenn es denn der Fall ist, in den entsprechenden Wirkstoffdosierungen pro Kilogramm Körpergewicht in den verschiedenen Altersgruppen hinterlegt. Das ist eine super Datenbank, die man sich auf jeden Fall zunutze machen sollte, wenn man mit Kindern und Medikamentengabe bei Kindern zu tun hat.
Sollten wir mal auf unserer Homepage verlinken, finde ich.
Habe ich, glaube ich.
Nee, habe ich gerade nachgeguckt. Noch nicht.
Ja, okay. Oh, dann haben wir es nicht. Dann
wahrscheinlich werden die Leute, die das jetzt hören, sich wundern, dass wir das gesagt haben, weil die Aufzeichnung in der Vergangenheit liegt und die Bearbeitung in der Zukunft.
Ja, und sobald sie auf die Homepage gehen, werden sie feststellen,
ist alles schon erledigt.
Kinderformularium.de ist erledigt. Ja. Das ist
crazy.
Magisch.
Falsche Rechengrundlagen sind ein weiterer Gefahrenträger im Kinderanästhesie-Setting. Also zum Beispiel ein falsches oder geschätztes Körpergewicht kann dazu führen, dass wir schlecht unsere Medikamentendosierungen berechnen oder die Tubusgrößen berechnen.
Genau. Dagegen hilft Wiegen. Ja, ein unglaublich praktischer Vorgang, der einem das exakte Körpergewicht präsentiert. Und wenn man nicht wiegen kann, weil man gerade keine Waage zur Hand hat, dann ist die längenbezogene Gewichtsschätzung die nächst präzisere. Und wenn man die Perzentilenkarte nicht zur Hand hat, dann kann man sich Hilfe holen bei der pädiatrischen Notfallkarte aus München. Und die hat oben in der Ecke so eine Größen-Gewichts-Perzentilen-Kurve und da kann man genau nachschauen, welches Gewicht dieses Kind mit der entsprechenden Körpergröße haben sollte. Angegeben ist natürlich das Normalgewicht, was aber auch gleichzeitig Rechengrundlage für unsere Medikamente, für die meisten Medikamente ist. Also ist das ein gutes Tool.
Sehr gut.
So, und wir sind immer noch bei spezifischen Gefahrenträger für den Kinder-OP. Armin, fällt dir noch was zu ein?
Ja, geringe Erfahrung des Teams in der Behandlung von Kindern oder Kindernotfällen, fehlende Routine. Das ist ja auch das, was die Apricot-Studie sagt oder auch Martin Jöhr. Kinderanästhesie gehört in die Hand der des Erfahrenen. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Im Kinder-MRT, es war ein Notfall. Ein Kind hatte Verdacht auf einen Schandverschluss, also einen VP-Schandverschluss. Das heißt, es hätte sich unmittelbar eine OP-Konsequenz ergeben, wenn man einen Stau nachgewiesen hätte in diesem MRT. Also es ist auch nicht so eine Situation gewesen, die wir lange hätten aufschieben können. Und bei uns in der Klinik ist das so, dass wenn eine pflegende Kraft die Spätdienste macht, ist sie theoretisch überall eingearbeitet. Leider war das in diesem Falle nicht so, fand ich zumindest.
Also nicht nur, dass ich einen sehr jungen, unerfahrenen Kollegen bekommen hatte in Bezug auf die Kinderanästhesie, noch dazu waren wir in einem Außenbereich, also in der weißen Anästhesie, und da kam alles zusammen, ja. Und dann noch der Zeitdruck, weil das Kind muss ja schnell ins MRT. Und das fing schon damit an, dass der Kollege dann die falschen Materialien gebracht hat, dass die, ich finde, bei der Kinderanästhesie muss man immer eine Größe drüber und eine Größe drunter haben in Bezug auf die Tuben, auf die Larynxmasken und so weiter und so fort. Und auch alles eigentlich, ne? Du musst mehr mitnehmen, auch wenn du nur am Ende eine Sache benutzt. Und dadurch kam es schon zu Zeitverzögerungen. Und dann war das noch so, und das war echt schlimm, dass beim Reinfahren des Beatmungsgerätes stieß der Kollege ein Ventil am Beatmungsgerät ab, sodass das Beatmungsgerät komplett ausgefallen ist.
Scheiße.
Und es war aber schon Narkose, das Kind. Und naja, und wir hatten den Zeitdruck, die OP zu machen. Also Ende vom Lied war, ich habe dieses Kind 20 bis 30 Minuten lang manuell bebeutelt, blind.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich habe mich daran gehalten, so viel Luft reinmachen, dass der Thorax sich hebt. Und tatsächlich ging das Kind danach direkt in OP. Die erste BGA, die ich gemacht habe, war super. Das war normoventiliert übrigens, möchte ich mal an der Stelle noch betonen.
Ich frage, hattest du eine Kapnometrie im MRT?
Ja, tatsächlich, das hatte ich noch beim Monitor. Also der Monitor ist entkoppelt bezüglich der Kapnometrie. Mhm. Aber ich wusste halt nicht, wie viel Tidalvolumen reingeht und habe mich eben an die Regel gehalten, wenn der Thorax hebt und senkt, dann ist das richtig.
Super. Das ist ja bei einem Kind, das Hirndruck hat, nicht ganz unwichtig,
ja.
Ne?
Ja, ich habe auch überlegt, was wäre die Alternative? Jetzt das Ersatzgerät holen, ja, eigentlich wäre das die einzige Alternative gewesen, aber wir haben nur zwei MRT-Geräte, das andere steht wirklich am ganz anderen Ende des Flurs und wir hatten schon eine Zeitverzögerung gehabt und wie gesagt, das Kind brauchte eventuell eine OP und dann habe ich mich für diesen Weg entschieden und genau für diesen Fall hat man ja wahrscheinlich genau die Beatmungsbeutel am Gerät zu hängen, wenn es eben ausfällt und genau das war jetzt passiert.
Gut gelöst. Ja, jeder ist mal unerfahren und du hast durch deine Erfahrung diesen Zwischenfall abgewendet. Das unterstreicht ja genau das, was Martin Jöhr postuliert. Man kann auch nie genug lernen und üben. Tatsächlich, ich muss an dieser Stelle, glaube ich, erzählen, dass ich meine Äußerung zur Charité, Leuchtturm der Medizin, dass wenn man einem Leuchtturm zu nahe kommt, man auf Grund läuft, muss ich vollkommen revidieren. Ich habe mich geirrt. Ich war nämlich in der Charité. Unser Chef hat uns nämlich zu einem Simulatortraining geschickt, zu Thorsten Schröder im Berliner Simulations- und Trainingszentrum. Und ich bin nicht auf Grund gelaufen, im Gegenteil, ich wurde sogar erleuchtet. Also das war ein richtig cooler Tag.
Also doch,
und Erleuchtung. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Ich erinnere mich an einen Post von Johannes Pott bei Twitter, wo er sich darüber beschwert, warum Weiterbildung nicht funktioniert. Und ich kann darauf nur antworten, sie funktioniert, wenn man jemanden hat an der Spitze einer Klinik, der auch darauf Wert legt. Und unser Chef zum Beispiel, der hat diesen Termin für uns organisiert, hat eine 100%ige Kostenübernahme zugesagt und hat 12 Leute aus dem laufenden Betrieb freigestellt.
Okay, 12 Leute, ja. Und wie habt ihr das dann im OP gelöst? Habt ihr dann OPs abgesagt?
Ja, nee, das war tatsächlich eine Herausforderung, als ich zu unserer OP-Koordinatorin gegangen bin und ihr das eröffnet habe, dass die 6 Ärzte und 6 Pflegende an dem Tag, am Freitag, irgendwie freistellen muss, konnte ich beobachten, wie für einen Moment ihr Herz stehen geblieben ist. Also, das fand sie nicht ganz gut.
Ja, die kenne ich auch noch gut. Und wie hast du denn sie dazu gebracht, euch freizustellen? Was habt ihr dann da für einen Trick angewandt? Schokolade oder?
Ja, nee, wir sind zu dritt in ihr Büro gestürmt. Zwei haben sie festgehalten. Einer hat ihr Ketanest nasal appliziert. Für alle die medizinisches Interesse an diesem Vorgang hatten, 2 Mikrogramm pro Kilo im Körpergewicht, ist eine gute Dosierung gewesen. Und nach 10 Minuten löste sich dann ihre Wehrigkeit und sie bekam so ein kleines Nystagmus und hat das dann unterschrieben. Nein, Scherz beiseite, das haben wir natürlich nicht gemacht. Sie
das war natürlich 4 Milligramm.
So. Ja, damit sich die Wirkung schneller einsetzt. Nein, aber, und das ist die nächste geile Aktion gewesen, wir waren wirklich an diesem Tag dann absolut auf Kante gestrickt, da hätte echt nichts mehr passieren dürfen und der Chef hat sich in den Saal gestellt, das war die Lösung, ja. Er hat selber einen Saal gemacht, damit wir sozusagen an diesem Training teilnehmen können und wenn man so engagiert ist, dann funktioniert auch Weiterbildung.
Ehrenarzt.
Ja, das ist schon ziemlich cool und das war auch nicht billig, ne? Das war echt... hat schon ein paar Tausis gekostet, so, ne? Aber es hat uns als Team geformt. Wir haben da wirklich tolle Sachen gelernt. Wir haben tolle Simulationen gehabt und das war einfach toll.
Ja, und das ist also, ich finde das auch sehr gut und freue mich sehr für euch. Und jetzt kann man sagen, es wurden so und so viel Euros ausgegeben und so viel Probleme hat euch das im OP bereitet. Aber ich glaube, es hat euch als Team gebracht. Und ich werde in den nächsten 5 Jahren werdet ihr effektiver arbeiten. Ihr werdet 2, 3 Notfälle weniger haben. und Tote vielleicht sogar, die ihr niemals aufzählen könnt, das könnt ihr nie gegenrechnen, aber es trotzdem hat sich das gelohnt. Und das ist genau das Problem, sowas wird halt nicht abgebildet in der Bezahlung der Klinik und wie auch immer. Und das ist echt, das ist ein Problem. Ich glaube, darauf hat sich ja auch Johannes Pott ein bisschen bezogen.
Es war unbezahlbar für uns.
Genau.
Und es war auch toll zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen in so einer Notfallsituation auch über sich hinauswachsen. Was für ein Potenzial da auf einmal hintersteckt. Die haben dann an Dinge gedacht, an die ich nicht gedacht habe. Ja, und wir haben uns wunderbar ergänzt. Und ich glaube, da wird es auch noch eine Gelegenheit geben, weil mir fällt nämlich noch eine Situation ein zu flache Hierarchien. Vielleicht kommen wir da nochmal dazu, wo ich nochmal eine kleine Geschichte aus diesem Simulator-Tag erzählen kann.
Ja, ich finde auch, dass Hierarchie manchmal ein Gefahrenträger sein kann. Das ist mal dann der Fall, wenn dir ein System übergestülpt wird, was du gar nicht magst. Also ich erinnere mich an eine Situation, die zum Glück nicht mir passiert ist, sondern an einer Kollegin, aber schlimm genug. Und die hat auch ein Kind betreut, wo die sich auch für eine Wachkordale entschieden haben und alles vorbereitet haben. Und dann kam ein Oberarzt oder eine Oberärztin und meinte, was macht die denn hier? Das ist ja völlig Quatsch, das geht so nicht, ne? Und dann man hat dann alles irgendwie, wir machen jetzt Intubationsnarkose, machen hier und da, bla bla bla. Und am Ende ist das Kind dann nicht so versorgt worden, wie es die Kollegin wirklich ausführlich geplant hat, mit der Pflegenden abgesprochen hat. Und dann wurden die Fakten geschaffen, das Kind wurde intubiert und es war eine Narkose und die Kollegin dachte sich, ja toll, es ist jetzt irgendwie nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und ich bin davon überzeugt, also die Kollegin, die das dann weiter betreut hat, war dann davon überzeugt, dass das nicht das Richtige war fürs Kind, ja. Und das war so schade irgendwie. Und das ist halt blöd, wenn eben einem ein System übergestülpt wird. Also man muss.
Ja, und ihr wurde die Chance gegeben, die für sie bestmögliche Performance abzuliefern.
Ja, genau. Sie wurde
weil sie was machen musste, was sie primär nicht geplant hatte und sich relativ kurzfristig umstellen musste.
Ja.
Ne?
Und das wäre ja auch richtig gewesen, wenn sie falsch gehandelt hätte oder wenn sie einen, ne, das, dann ist ja ein Oberarzt auch wichtig, dass, oder eine Oberärztin, damit er eine falsche Handlung korrigiert. Aber ich glaube, das war nicht der Fall und das ist mal blöd. Und dann ist genau, dann entsteht so eine Situation, in der die Pflegekräfte eben auf den Rang höheren hören, ne, der Oberarzt oder Oberärztin Dixit, und dann wird das so gemacht und ich sage jetzt mal gar nicht hinterfragt, aber das ist halt total doof irgendwie. Also da kann ich nur appellieren an die Oberärzte und Oberärztinnen, auch immer sein eigenes Handeln kritisch zu evaluieren. Ne? Das Macht heißt nicht gleich immer Recht haben.
Zum Thema Hierarchie und Kommunikation fällt mir ein Beispiel ein aus diesem Simulator-Tag. Und zwar gab es da einen Fall, wo ein Kind aufgrund eines Long-QT-Syndroms, eines vorbestehenden Unerkannten und einer Medikation, die die QT-Zeit ausmodellierte, ins Kammerflimmern geraten ist, ja. Das war ein bisschen blöd, weil über dem ganzen Kurs steht der Satz, ein kindliches Herz flimmert nicht und der erste Fall vergleichen Flimmern des Kinderherzes. Ja, didaktisch eine große Herausforderung. Und dann kam es halt eben zu einer Reanimationssituation im OP und dann wurde eben auch die Saalaufsicht dazu gerufen. Und dann stand halt einfach die Kollegin, die pflegende Kollegin, Carina, stand am Tisch und hat Thoraxkompression durchgeführt. Und der andere Kollege, der Robert, hat Beutelmaskenbeatmung dazu gemacht. So, und dann wollte er intubieren. Die Intubation gestaltete sich als schwierig. Und dann ist er sozusagen zurückgetreten und hat die Saalaufsicht das dann versuchen lassen. Und das führte dann dazu, dass, häufigster Fehler überhaupt, niemand aufgehört hat, dieses Kind zu intubieren. Bis dann Carina, und dafür feiere ich sie, gesagt hat, hey Jungs, wollt ihr nicht mal wieder beatmen zwischendurch, während sie drückte. Und genau das ist der Punkt, dass sicherlich ihr leichter über die Lippen gegangen ist, als wenn der Chefarzt als letzte Instanz versucht, dieses Kind zu intubieren und nicht aufhört, dann würde sie wahrscheinlich nicht sagen, Herr Professor, wollen Sie nicht mal wieder Masken beatmen? Ja, das würde sie vielleicht auch tun, Carina hätte das getan, aber nicht jeder hätte das getan. Und ein anderer Aspekt ist auch noch wichtig, finde ich, den man hier rausnehmen kann, und zwar diese ganzen Qualifikationen, die wir haben, ne? Carina konnte Herz-Thorax-Kompression gut durchführen. Die beiden Jungs konnten mehr oder weniger gut intubieren. Auf jeden Fall sind sie geschult in Atemwegsmanagement und im Intubieren. Das können sie wirklich sehr gut. Das lag halt an einem Puppenfehler, warum das jetzt in dem Moment nicht ging. Das hatte mit dem Szenario gar nichts zu tun. Aber das hat diesem Kind alles nichts gebracht. Die Skills und das Know-how aller im Raum Beteiligten hat dieses Kind keinen Meter weitergebracht. Aber die situative Wahrnehmung von Carina, das war das, was dann dazu geführt hat, dass dieses Kind wieder oxygeniert wurde. Das heißt, alle Kompetenzen sind im Team gleichermaßen verteilt. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass der diejenige mit dem höchsten Fachwissen und mit der besten manuellen Fertigkeit das beste Outcome erzielt, sondern in diesem Fall war es einfach mal die situative Wahrnehmung von Carina, die dazu geführt hat, dass das Kind wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Und das soll uns eben zeigen, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, dass diese drei Säulen gleichwertig sind.
Richtig, voll gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und ich glaube, jeder kann sich in diesem Szenario wiedersehen und kann sich das richtig so vorstellen. Das ist genau das, was man sagt. Das Kind stirbt nicht an einem Plastikmangel, sondern an einem Sauerstoffmangel. Ne?
Richtig, ja.
Und dann entstehen immer so Mechanismen, dann so, ich muss das jetzt versuchen und dann. Und dann vergisst man das, die Basis. Und wie du schon gesagt hast, Carina hat die Übersicht gehabt. Echt total toll. Gutes Beispiel.
So, am Ende hat das Kind natürlich überlebt.
Natürlich. Ein Gefahrenträger fällt mir noch ein. Und das geht um das Themengebiet moralische Verantwortung. Das ist auch ein Begriff, den ich aus diesem Buch gelernt habe. Und das war nochmal so schön was klar geworden. Jeder, der an einem Patienten arbeitet, hat eine Verantwortung gegenüber dem Patienten. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So Sätze wie, das ist Arztsache, das ist einfach Quatsch. Ne? Also wenn jemand sagt, der oder diejenige muss das jetzt entscheiden, weil das ist ja nicht mein Problem, das stimmt einfach nicht. Ich glaube, jeder, der mit dem Patienten zu tun hat, hat in dem Moment eine Verantwortung gegenüber dem Patienten. Und wenn es eine moralische ist, ne? Kann ja sein, dass der Arzt die medizinischen Entscheidungen fällt und dafür die Konsequenzen trägt. Ja, aber die moralische Verantwortung hat jeder.
Ich kenne das ganz häufig so mit Antibiose-Anhängen und so. Erste Antibiose muss der Arzt anhängen. Wenn der aber im OP steht in den nächsten 5 Stunden und 5 Stunden keine Antibiose gegeben wird und wir wissen, dass das Outcome leidet, wenn jetzt nicht sofort mit der Antibiose begonnen wird, dann wird man der Verantwortung als Pflegende dem Patienten nicht gerecht, auch wenn man eine Maßnahme durchführt, die man vielleicht laut Anordnung nicht durchführen darf. Ich finde, es ist eine schwierige Entscheidung, aber die moralische Verantwortung ist ganz klar, liegt bei dem, der jetzt gerade mit dem Patienten
interagiert,
befasst ist. Mhm. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 4143. 4143.
Und in diesem Zusammenhang fällt mir auch noch eine spannende Studie ein, die unterstreicht eigentlich das genau, was da vielleicht so mehr oder minder vorgefallen ist. Das war im Anästhesisten, glaube ich, erschienen. Dort wurden in einem Simulationszentrum 59 Mediziner, also Assistenzärzte und Pflegekräfte, dazu aufgerufen, mit ihrem Oberarzt eine Narkose zu beginnen. Also die kannten sich alle persönlich, die wussten, dass das der Oberarzt ist. Und es war klar, es war so ein Hierarchiegefälle. Mhm. Aber was sie aber nicht wussten in diesem Szenario ist, dass der Oberarzt absichtlich 7 Fehler macht. Und zwei davon so gravierend, dass ein echter Mensch sehr wahrscheinlich daran gestorben wäre. Ja, und das war ein sehr schönes Beispiel, weil das auch so schön aufgebaut wurde. Es ging darum, eine Privatanleitung zu machen bei einem wirklich hochrangigen Menschen aus der Region, der per Du mit dem Klinikchef ist und das muss wirklich alles super laufen. Und der hatte dann eine Tachyarrhythmie gehabt, glaube ich, war hypotensiv in der Anleitung geworden, hat eine Hyperkalämie gehabt von 6,5. Und dann die Fehler, die so sehr gravierend gewesen wären, waren dann, dass er Succinylcholin machen wollte zur RSI. Bei der Hyperkalämie darf man das nicht machen. Und Metoprolol zu geben, obwohl es ein Volumenmangel war, ja. Es waren so auf einer bestehenden Herzinsuffizienz, glaube ich, sogar noch. Also wirklich so, wo man denkt, das geht eigentlich nicht, ne? Und da ist jetzt auch die spannende Frage, wer hat ihn darauf hingewiesen, dass das jetzt nicht geht, ne?
Ja, genau.
Und in nur 13% der Fälle wurde der Oberarzt klar darauf angesprochen, Stopp, Oberarzt, das geht so nicht, ne?
Krass, ist nichts.
13%. In den überwiegenden Teilen haben die so Teilnehmer schon irgendwie gesehen, dass es nicht so richtig ist, aber die haben entweder geschwiegen oder so Andeutungen gemacht, aber nicht gesagt, stopp, hinterlassen Sie das, ne? Oder einfach nur so, ist das jetzt wirklich richtig?
Man kann es auch anders formulieren, so, ne? Ja, aber genau. Sich nicht angreifbar dabei zu machen. Aber speaking up nennt man das und das rettet Leben, verdammt nochmal. Wir sind verpflichtet. Wir sind in erster Linie unseren Patientinnen verpflichtet und niemandem anderen. Da fällt mir
Verpflichtung und Verantwortung.
Bitte?
Verpflichtung und Verantwortung.
Verpflichtung und Verantwortung, genau.
Kommen wir zum nächsten Punkt.
Nee, darf ich dazu noch was sagen? Und zwar habe ich da nämlich neulich was gelesen. Was habe ich gelesen? Natürlich einen Tweet habe ich gelesen. Den fand ich aber extrem cool. Und zwar ist der verfasst worden von der Ambulancerin im PJ-Ambulanzerin. Ich nehme an, das ist eine Rettungsassistentin, die jetzt im PJ ist. Das entnehme ich dem Namen. Und die hat Folgendes geschrieben. Ich habe es gerade gefunden hier. Ich lese es mal ab. Hab heute dem mir unbekannten älteren Chefarzt im OP assistiert. Er am Anfang direkt zu mir. Wenn Sie sehen, dass ich etwas übersehe oder es Ihnen falsch vorkommt, was ich mache, bitte immer ansprechen. Wir sind ein Team und ich mache Fehler. Und super. Das schreibt sie, das fand sie toll und ich habe das auch gleich kommentiert mit genauso, flache Hierarchie rettet Leben, cooler Tipps ist genau das. Als Chefarzt auch zu wissen, man ist fehlbar und der Piotrin einerseits natürlich etwas zuzutrauen, dass sie das nämlich erkennt und andererseits auch zu sagen, bitte sprechen Sie mich an, wir sind hier, um den Patienten zu retten, nicht um mein Ego zu pinseln. Also finde ich extrem cool, dass es diese Menschen da draußen gibt, auch älterer Chefarzt, also offensichtlich einer der alten Schule, der aber sich in die Neuzeit gewagt hat, ja, mit seinen Ansichten. Fand ich fantastisch.
Voll gut. Ja, zwei Sachen hat er erreicht, ne? Erstens hat er Größe bewiesen durch diese Aussage und zweitens hat er das Selbstwertgefühl der Pörtlerin massiv nach oben gepusht.
Ja, und hat sie auch motiviert, vielleicht auch Fragen zu stellen, ne? Weil damit waren die ganzen hierarchischen Hürden eingerissen, ne? Und wahrscheinlich hat sie aus dieser OP auch viel mehr lernen können, weil sie vielleicht einfach mutiger nachgefragt hat, weil sie war ja Teil des Teams.
Das probiere ich, glaube ich, nächstes Mal aus. Wenn ich wieder so eine Notfallintubation auf Intensiv habe, dann sage ich, okay, wir machen eine Notfallintubation und wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas nicht richtig läuft, bitte laut adressieren.
Ja, cool. Ja.
Das mache ich mal jetzt aktiv. Ja. Achte ich mal drauf. Ja. Ja, das fällt mir ein, das passt auch gut zu Intensiv, aber passt auch eben gut zu diesem Setting hier. Moralische Verantwortung ist das Stichwort für einen Gefahrenträger, wie ich manchmal schon finde. Wirklich jeder, der an einem Patienten arbeitet, hat in dem Moment eine Verantwortung für diesen Patienten. Es gibt unterschiedliche Verantwortungen. Der Arzt trägt die Therapieverantwortung zum Beispiel. Aber jeder und eben auch die Pflegenden oder die Notfallsanitäter haben eine moralische Verantwortung, dass dieses Setting gelingt. Denn ich erlebe häufig das Problem oder den Satz, das ist Arztsache, damit habe ich nichts zu tun, ich mache, was du sagst. Und das ist gefährlich, finde ich. Mhm. Also na klar, der Arzt vielleicht die Entscheidungs...
Hoheit.
Die Hoheit, genau. Aber... das kann zu Fehlern führen und deshalb hat der Pflegende die Verantwortung, auch eben sich zu vergewissern, ob das wirklich so richtig ist. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt.
Ja, es gibt auch bei der Bundeswehr Befehle, die man nicht ausführen darf, mit denen man sich strafbar macht, wenn man sie ausführt. So, also man, auch ein Soldat ist gegenüber seinem Vorgesetzten immer noch mit einer prüfenden Verantwortung belegt. Ja, und das ist hier im medizinischen und im Gesundheitswesen nicht anders.
Fassen wir die Gefahrenträger zusammen. Wir haben einmal benannt den Zeitdruck. Wir haben ausführlich über Kommunikationsprobleme gesprochen, über Medikamentenverdünnungen, über falsche Rechengrundlagen. Ne? Die geringe Erfahrung des Teams spielt eine Rolle. Hierarchie ist auch ein wichtiger Punkt. Und was ich jetzt eben zuletzt genannt habe, die moralische Verantwortung. Ich glaube, das sind so alles Themenkomplexe, die eine Gefahr möglich machen.
Und wenn wir jetzt schon die Trigger identifiziert haben, dann ist die nächste Frage, wie können wir das denn verhindern? Also was für Präventionsstrategien gibt es denn, damit eben diese Trigger keine Gefahr heraufbeschwören? Und ich finde, das beginnt erstmal mit dem Bewusstsein, dass die Kinderanästhesie ein Hochrisikobereich ist, ganz klar. Das führt dazu, dass die Vorbereitung der Narkose, die Planung der Narkose mit Equipment, Rückfallebenen, Atemwegsmanagement, Beatmung, Infusionstherapie, alles bis ins kleinste Detail geplant werden muss. Denn alles das, was ich schon mal mir überlegt habe, sorgt in der Notfallsituation dafür, dass ich eben das nicht nochmal neu durchdenken muss, sondern ich habe mir das schon irgendwo notiert und brauche es nur abzulesen.
5P, Proper Preparation Prevents Poor Performance.
Genauso.
Fand ich schön irgendwie.
Ja, das macht es einfach zu merken, ne? So.
Aber ja, leicht zu merken ist nicht. Ich habe da lange gebraucht, weil sonst einfach mal poor preparation prevents proper performance. Nee, warte mal, so nicht. Man muss schon die P's richtig ersetzen. Also nochmal richtig,
ja, richtig, proper
preparation prevents poor performance.
Ja. Proper preparation prevents poor performance. Ja, 5P. Was fallen uns denn noch so für Preparation-Aspekte ein, die unsere Performance günstig beeinflussen?
Ja, das mit den Medikamenten haben wir schon betont. Und an der Stelle noch einmal, wenn wir Standards haben für Verdünnungen, dann gelingt es uns das besser, immer das Gleiche zu machen. Wir sollten für jedes Kind spezifisch auf das Körpergewicht die Mengen berechnen, in Milligramm und in Milliliter am besten.
Team-Timeout vor der Einleitung. Spricht überhaupt nichts dagegen, dass man einfach mal das durchspricht, was man als nächstes macht. Ja? Man kann das ja einmal alles durchgehen. Wir haben die und die Medikamente in den Verdünnungen, die liegen jetzt hier. Dann weiß jeder, was in welcher Spritze drin ist, welche Medikamente hier zur Anwendung kommen sollen. Dann sagen, naja, du gibst erstmal 2 Milligramm Propofol pro Kilogramm Körpergewicht, dann ist das Kind ein bisschen harmonisiert, ja, das kommt ja aus deiner Sphäre. Dann kann man es gut präoxygenieren, dann leiten wir es ein mit Propofol, dann starten wir das Remifentanil, die Infusion läuft mit der und der Geschwindigkeit, dann übernehme ich das Kind mit der Maske, dann relaxieren wir, dann wird mit dem Tubus und dem Laryngoskop intubiert. Man kann das ja alles durchsprechen, da weiß jeder, was zu welchem Zeitpunkt dran ist.
Ich glaube, das ist sehr klug, das so zu machen. Kommt auch sehr gut an, auch im notfallmedizinischen Setting übrigens.
Ich meine, bei so komplexen Dingen machen wir das. Bei einer fieberoptischen Wachintubation bei dem Kind wird es genau gemacht, ja, weil das ja jeder nicht jeden Tag macht. Aber nur, weil wir das die normale Einleitung jeden Tag machen, heißt es ja nicht, dass wir unsere Performance nicht verbessern können. Ich meine, die Berliner Philharmoniker, die haben auch schon mal Mozarts 9. Symphonie gespielt, ja. Und trotzdem üben sie von einem Konzert das ganze Ding normal, ja. Also von daher, warum bilden wir uns ein, dass wir das nicht müssen?
Genau. Eine weitere Präventionsstrategie ist, dass wir alles das benutzen sollten, was uns den Stress entlastet bei hohen kognitiven Anforderungen.
Ja, genau.
Das sind zum Beispiel dann die Anwendung von Apps, Handlungsalgorithmen und so weiter.
Genau, die ganzen Assessment-Systeme zählen dazu, ne? ABCDE, DOPES, eine Reanimation, die 4H und 4 Hits und so, ne? Das sind solche Dinge, die uns, so wie in einer Checkliste, uns einen Behandlungsleitfaden ermöglichen.
Ne? Wer einen unserer letzten Podcasts gehört hat, der kennt auch das Akronym DDDOPS.
Richtig, genau. Ja.
Ja, und dann eben auch die Bereitschaft aller Beteiligten in die Ausbildung zu investieren, ne? Das ist das, was dein und mein ehemaliger Chef gemacht hat.
Richtig, genau. Das ist dann wieder die Säule Fachwissen und Skills, aber ohne die geht's halt eben auch nicht, ne? Ja. Und das kann man natürlich in so einem Simulationszentrum machen, das ist dann schon High-End. Man kann aber auch einfach mal erstmal einen E-PALS-Kurs machen zum Beispiel oder einen PALS-Kurs. Das ist, so habe ich auch angefangen, das ist total hilfreich.
Ja.
Dass man einfach so Assessment-Algorithmen an die Hand gelegt bekommt und eben so diese Tipps und Tricks, die teilweise auch hier im Podcast schon genannt werden, aber eben auch mal mit so einem AED umzugehen, so einfach mal die Tasten zu drücken und zu gucken, was passiert und den Algorithmus mit dem AED mal durchzuspielen. Wenn man jetzt im U-Bahnhof mal jemanden reanimieren muss und das nicht eben im Setting, im behüteten Setting des Rettungsdienstes macht, sondern weil man halt dummerweise genau daneben stand, während man vom Einkaufen kam. So, also das sind wirklich ganz tolle Dinge, die man da lernt und ja, bei mir hat es den Funken überspringen lassen.
Ja, war bei mir auch so. Ich hatte das auch gemacht und ich kam so mit einer viel breiteren Brust raus, fühlte mich sicherer und genau. Ich war auf einem anderen Level.
Ja, weil man sich auch mal im Stress ausprobieren kann, in so einem behüteten Umfeld, ne? Weil man keinen Schaden anrichten kann. Und warum ist es sinnvoll, sich mal selber im Stress zu erleben? Weil wir im Stress nämlich ganz anders handeln als in unserem entspannten klinischen Arbeitsalltag.
Ich glaube, darüber müssen wir jetzt mal genauer reden. Also wie verhält sich der Mensch im Stress?
Genau, was wollen wir mit unserem Handeln in Notfallsituationen erreichen? Das ist die Frage. Und die Antwort ist erfolgreiche Behandlung, gutes Outcome.
Also kurzum, es geht ja darum, uns eine gute Performance darzubieten. Und wie wir schon anfangs gesagt haben, dazu gehören drei Säulen. Erstens die Wissenssäule, zweitens die Skillssäule und drittens unser Handeln, also der Faktor Mensch. Die Kompetenz ist eben, das alles abrufen zu können. Aber es ist nicht so einfach für uns, das abzurufen, denn das ist sehr lange angelegt, auf Stress zu reagieren in manchen Situationen, wie wir es eigentlich gar nicht wollen.
Genau.
Deshalb müssen wir einen Ausflug machen.
Wohin?
In die Steinzeit.
Genau, in die Altsteinzeit. Und die umfasst den Zeitraum von vor 2,5 Millionen Jahren bis vor 100.000 Jahren, also quasi fast 2,5 Millionen Jahre. In dieser Zeit hat eine Menge Entwicklung stattgefunden und es haben sich natürlich die Mechanismen herausgebildet, die uns in dieser Zeit einen Überlebensvorteil verschafft haben. Das ist ja ganz klar, ne?
Früher war alles besser.
Es war auch viel einfacher, ne? Es war viel einfacher, genau. Die Reize waren eindeutiger, ne? Donner oder Tiergebrüll bedeutete Gefahr. Heutzutage leben wir in einer schrillen, bunten, vielfältigen Welt und die Mechanismen, die uns damals einen Vorteil verschafft haben, bremsen uns jetzt aus und sorgen dafür, dass wir Fehler machen. Also wie wir uns verhalten, wird maßgeblich durch vier Faktoren bestimmt. Das sind die psychischen Faktoren, das sind die physischen Faktoren, kognitive und soziale Faktoren. Das beeinflusst unser Handeln. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, es war vergleichsweise einfach, eine Situation zu erfassen und zu bewerten. Und allein das Reaktionsvermögen bestimmte, ob eine Bedrohung oder Gefahr überlebt wurde oder nicht. Also Reaktionsvermögen als Schlüsseleigenschaft, die uns das Überleben ermöglicht hat. Und das Reaktionsvermögen war abhängig von der Wahrnehmung der Situation, von der Risikobewertung, von der Kommunikation und von kognitiven Prozessen, die eine Rolle gespielt hat. Und Wahrnehmung, und das kennen wir alle, ist ein echtes Problem bei Stress, weil es so viele Wahrnehmungsfehler gibt. Und der erste Wahrnehmungsfehler, den ich nennen möchte, ist die Mustererkennung. Unser Text zur Folgenbeschreibung ist eine Hommage an die Mustererkennung, denn dieser Buchstabensalat, der es auf den ersten Blick ist, ist, wenn man sich den einmal genauer gewidmet hat, fast fließend lesbar. Und das liegt daran, dass bei einzelnen Wörtern der erste und der letzte Buchstaben passend sind zu dem Wort und die Buchstaben dazwischen durcheinander gewirbelt. Und allein das reicht schon aus, damit unser Gehirn das Wort als solches erkennt.
Wo wir genau sehen, dass es eigentlich falsch ist.
Richtig, ne? Genau. Also wenn man das liest, dann liest man ja nicht das, was da steht, sondern man liest das, was das Gehirn daraus macht. Und das ist der Fehler der Mustererkennung, sozusagen ein Abklopfen der Sinneseindrücke auf bereits bekannte Informationen. Und die sorgen dafür, dass wir in einer Situation, in der wir die Informationen nicht zuordnen können, handlungsfähig bleiben. Ganz einfach. Also wir würden sonst davor stehen und sagen, okay, diesen Text kann ich nicht lesen und resignieren. Aber unser Gehirn schafft es, dass wir die Inhalte, die da kommuniziert werden sollen, extrahieren können, weil wir uns auf bekannte Muster berufen.
Ja, und diese Mustererkennungen können uns halt im klinischen Setting oft helfen, aber in manchen Situationen eben auch auf die Füße fallen.
Ja, wahrscheinlich häufiger auf die Füße fallen, als dass sie uns hilft. Ne? Weil je dynamischer und komplexer eine Situation ist, desto reduzierter sind unsere kognitiven Ressourcen und umso eiliger treffen wir Entscheidungen. Und ab einer gewissen Prozessgeschwindigkeit können wir zum Beispiel Schrift und Dosierung überhaupt nicht mehr eindeutig identifizieren. Das heißt, wir sehen nur noch, wir nehmen aber nicht mehr wahr.
Und so kommen wir zu den Lookalikes und Soundalikes. Wenn wir in einem gewissen Szenario irgendwelche Medikamente geben wollen und die Ampullen aufbrechen müssen, wäre es von enormer Wichtigkeit, wie ich finde, dass das ganz klar gekennzeichnet ist, das ist dieses Medikament und das ist jenes Medikament. Aber es gibt nun mal verschiedene Hersteller, die manchmal ähnliche Farbkodierungen benutzen für ihre Medikamente und das kann super gefährlich sein.
Es müssen noch nicht mal verschiedene Hersteller sein. Bestes Beispiel finde ich das Midazolam. Ne? Da gibt es so viele verschiedene Darreichungsformen. Ja. Die Verpackungen sehen irgendwie alle gleich aus, nur die Inhaltsangabe ist da in Rot hinterlegt, ganz klein, fast nicht sichtbar. Da gibt es die 5 Milliliter Ampullen, wo 1 Milligramm pro Milliliter drin sind. Da gibt es 3 Milliliter Ampullen, wo 5 Milligramm pro Milliliter drin sind. Da gibt es 1 Milliliter Ampullen, wo 5 Milligramm pro Milliliter drin sind. Und gibt es noch was?
15 Milligramm in 3 Milliliter hast du schon gesagt, ne?
Ja. Und 1 Milliliter in 1 Milligramm gibt es nicht, ne? Nee.
Nee, 5 Milligramm in 5 Milliliter, so. Ja, kurzum, das ist sehr kompliziert und das heißt, das kann ja auch wirklich mal relevant sein im Rettungsdienst, wenn man dann über die Grenzen hinausfährt und der andere Rettungsdienstkreis dann ganz andere Ampullen hat und bumm, ja, genau. Ist das Problem schon geboren. Ne? Gib mal eine Ampulle, also das funktioniert nicht.
Ja, oder gib mal eine halbe Ampulle, kann 2,5 Milligramm sein, es können aber auch 7,5 Milligramm sein.
Richtig, ne? Ja. Da hast du noch ein Beispiel aus der Klinik, glaube ich, gehabt, ne, wo du mal Belog hattest, aber es sollte eigentlich Aqua sein und es hat irgendjemand so falsch zusammengeheftet, um Aspirin aufzulösen, glaube ich, ne?
Nee, das war Ketamin. Da hat er Aspinest draus gemacht. Aspisol mit Ketamin aufgezogen. Oh, glücklicherweise wurde es nicht gegeben, weil wir haben ja mal gelernt, dass Ketamin den myokardialen Sauerstoffverbrauch erhöht und das bei dem ACS jetzt nicht das beste Medikament ist. Führt zu einem letzten Trip, könnte man sagen. Aber Belog IV sieht fast so aus wie 5 Milliliter Aquadest. Die sehen sich sehr ähnlich.
Ah ja, so war das. Okay.
Die Verführung, irgendein Medikament, das man mit Aquadest aufziehen möchte, mit Belog aufzuziehen, ist schon ziemlich groß.
Welche Ampullen gibt es noch? Was fällt dir noch ein an Ähnlichkeiten? Ich glaube, MCP und Novalgin sehen sich mal sehr ähnlich. Das muss ich auch mal ganz genau hinschauen, wenn ich im OP-Saal bin. Ja.
Oder Atropin und Butylscopolamin. Die sehen sich auch sehr ähnlich aus. Diese kleinen Milliliter-Ampullen mit so ein bisschen grünem Etikett.
Ist eine ähnliche Wirkstoffgruppe auf jeden Fall, aber doch nicht ganz das Gleiche. Und dann gibt es noch, glaube ich, war das nicht in Berlin so, Lopressor und Eprantil, das sich ähnlich sieht? Wobei ich glaube, das sind ja beides Handelsnamen, ne? Aber also Urapidil und Metoprolol, glaube ich, sind das.
Ja, also ich habe jetzt Ampullen vor Augen. Das sind 5 Milliliter Ampullen mit einem weißen Etikett und so einer roten
ja.
Banderole oben, wo dann eben einmal Eprantil oder Lopressor, also sieht sich auf jeden Fall sehr ähnlich.
Ja, kann gefährlich werden. Und dann gibt es noch die Soundalikes. Narbenhernie und Nabelhernie.
Ja. Ja.
Kommt auch mal gerne zu Verwechslungen im Aufwachraum. Fällt dir noch was ein?
Na, die Medikamente, ne? die klingen ja fast alle gleich. Also Clonidin, Clozapin oder Novalgin, Naropin.
Stimmt. Perfan, ja. Perfagan, das kann schon heftig sein, das zu verwechseln.
Pyrethramid, Pyrethanid, Akrinor, Akineton, habe ich tatsächlich auch selber mal verwechselt im Rettungsdienst. Da war ich noch Sunny und ich sollte halt ne, Akrinor aufziehen. Und dann beim Auffüllen fiel auf, dass kein Akrinor fehlte. Und da ist mir schon so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich ganz sicher eine Ampulle aufgebrochen hatte. Und wir jetzt nicht anhand der Wirkung am Patienten erkennen konnten, was das jetzt für ein Medikament war. Aber es fehlte eine Akineton am Ende.
Ja, im Zweifelsfall alles wegschmeißen, neu aufziehen, ne?
Ja, es ist halt einfach nicht aufgefallen. Und der Notarzt hatte auch sich von mir die Ampullen nicht zeigen lassen. Ganz offensichtlich, weil sonst wäre es ihm aufgefallen. Und schon wieder zwei Käsescheiben durchbrochen. Ne?
Gut, das sind ja so einige Beispiele. Wenn HörerInnen noch ein paar Beispiele einfallen, da sind wir gerne interessiert daran, die nochmal aufzunehmen. Das ist ja einfach ein lustiges Thema und ein spannendes Thema.
Ja, ansonsten als nächstes kommt dann die Risikobewertung von der wahrgenommenen Situation. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist also auf jeden Fall erstmal ein impulsiver Entscheidungsprozess. Und die Frage ist, freeze or scoop and run? Das sind, in der Zeit waren das die beiden Dinge, die uns das Überleben
gesichert haben. Ne?
Gesichert also, haben.
Säbelzahntiger steht vor dir, entweder du läufst oder du versteckst dich.
Ja, und ein Braunbär. Und da kommen wir jetzt zur Kommunikation. Die hat eine völlig untergeordnete Rolle gespielt. Also sie war komplett rudimentär. Ja, also möglicherweise war der einzige Aufschrei, Lauf. So. Weniger wahrscheinlich war der Satz irgendwie, keine Ahnung, schau mal Schatz, ein Braunbär. Der Braunbär, Lateinus Ursus Arctos, gehört zu den Säugetieren aus der Familie der Bären, den Ursidae. In Eurasien und Nordamerika kommt er in mehreren Unterarten vor. Möglicherweise hat diese Unterhaltung so stattgefunden. Es gibt aber niemanden, der uns davon berichten kann. Also absolut untergeordnete Rolle hat die Kommunikation gespielt.
Nicht effektiv.
Eben.
Ja, dann gibt es ja noch die kognitiven Prozesse. Und Daniel Marx vergleicht das in seinem Buch wie eine Fahrstuhlfahrt in den Keller. Je mehr Stress du hast, desto tiefer fährst du eigentlich in deinen Kopf.
Ich finde, erst ist eine Reise in die Vergangenheit. Wenn es stressig wird, übernehmen die entwicklungsgeschichtlich ältesten Strukturen unseres Gehirns, nämlich das limbische System und Amygdala. Die haben sich in den über 2 Millionen Jahren funktionell so entwickelt, dass sie eben das Überleben ermöglicht haben. Und hier werden Sinneseindrücke in Sekundenschnelle verarbeitet und bewertet. Und dort bekommen sie auch durch den Abgleich von bekannten Mustern eine emotionale Färbung. Und das führt zu einer Aktivierung einfachster Notfallprogramme. Kampf, Flucht, Panik, Erstarren. In der Entwicklung des Menschen war es für das Überleben nicht wichtig, dass Situationen vollständig oder teilweise richtig erfasst wurden. Vielmehr mussten die Dinge irgendwie schnell einen Sinn ergeben, irgendwie in einen Kontext passen, um schnell zu entscheiden. Und das bedeutet, dass die Mustererkennung uns die Orientierungssicherheit gegeben hat, wie in dem Beispiel unseres Folgentextes. Die Orientierungssicherheit hat entwicklungsbiologisch einen extrem hohen Stellenwert, da wir lieber einer Illusion verfallen, als irritiert einzufrieren.
Ja, und da kommen wir wieder zum Fahrstuhl. Ne? Das gibt so Hirnregionen wie den Präfrontalkortex, der ist dafür da, Handlungsplanungen zu machen, Folgenabschätzungen. Und es gibt dann so schlaue Areale wie das Broca-Areal oder das Wernicke-Zentrum, die für die Sprachverarbeitung und Produktion da sind, aber die haben gar keine Chance, ihre Talente hier einzubringen, weil quasi der Säbelzahntiger davor steht. Ja? Und in so einer Situation ist dann eben wichtig, aus dem Keller wieder ins Obergeschoss zu kommen, um schlaue Handlungen zu machen. Aber wir fallen immer runter in diese unterste Ebene. Und das ist manchmal wichtig zu verstehen, dass wir einfach gar nichts dafür können, weil das so angelegt ist. Und das ist, wollen wir ja hier die ganze Zeit aufbauen, ne? Dass wir immer automatisch runterfallen in den Keller unseres Gehirns, aber eigentlich mal hoch wollen.
Man muss aktiv da diese Türen, die zugeschlagen werden, wieder öffnen. Also ich kenne das bei einer Versorgung vom Polytrauma auf der Straße. Ne? Ich weiß eigentlich genau, was zu tun ist, wie wir alle, ne? Blutung stillen, Atemweg sichern, oxygenieren, Herz-Kreislauf-Therapie, gähnen, ja. Aber meine Ansagen an das Team sind zuweilen rhetorisch so hanebüchener Unsinn. Ja? Also, es ist gut, dass es niemand aufzeichnet. Ne? Oder Kindereinleitungen, ne? Kind lässt sich nicht oxygenieren, haben alle Basismaßnahmen gemacht, Lagerungsoptimierung, Essmarsch, Güdel, 2 Handmaskenbeatmung. Und ich vermute jetzt, dass die Narkose nicht tief genug ist und ich möchte dann gerne sagen, liebe Katrin oder lieber Sam, bitte gib doch mal 20 Milligramm Propofol 0,5, das sind 4 Milliliter.
Ja, wahrscheinlich sagst du aber in dem Moment, gib mal Propofol und zwar schnell.
Ja, genau.
So ist das doch.
Ja, richtig. Also ich glaube, das kennen wir alle, ne? Also wir kacken einfach echt ab, ne? Und man muss sich halt immer ganz bewusst diese Türen wieder öffnen, die quasi Limbi und Mykti zugeschlagen haben, ja, und die anderen Hirnareale, die du eben genannt hast, rekrutieren und dafür sorgen, dass die wieder mit in unser Handeln und Denken einstrahlen können.
Mir fällt auch gerade wieder eine Geschichte ein von meinen Arbeitskollegen, einem Herzchirurgen, der war Kubaner. Der hat auch so ein bisschen eben mit Akzent gesprochen und der hat auch eine Stresssituation gehabt, weil es irgendwie geblutet hat. Dann sagt er, gib mir schnell, naja, was denn, fragt dann die OP-Schwester, ja, irgendwas, ist mir egal, gib mir irgendwas. Aber das war so ja, lustig, ne? Genau, und das ist ein Typ, der war der beste Chirurg, den ich kannte in der Herzchirurgie und auch der ist dann einfach runtergerutscht in die Amygdala, Fluchtreaktion, ne? Oder einfach, konnte nicht rational denken, er wollte sagen, gib mir, was weiß ich, die Klemme oder sowas, ne?
Das kommt ja aber einem Freeze schon sehr ähnlich, ne?
Ja.
Gib mir einfach irgendwas.
Gib mir irgendwas, genau. Ja. Aber mach schnell. Aber Hauptsache schnell.
Ja, Hauptsache schnell. Also schnell Reaktionsvermögen, Zusammenfassung, ja, besteht aus Wahrnehmung der Situation, Risikobewertung, Kommunikation und eben die von uns genannten kognitiven Prozesse.
Und als ob das alles nicht schon genug wäre, weil wir gegen das System kämpfen, was total alt ist und sehr tief bei uns angelegt ist, gibt es noch weitere Probleme, die uns hindern, ein richtiges Reaktionsvermögen aufzubauen. Lass uns nochmal deshalb über die Wahrnehmung sprechen.
Ja, da gibt es noch zwei weitere Wahrnehmungsfehler, die relevant sind. Das ist einmal die Target Fixation, also Fixationsfehler, und die Illusion.
Das klingt wiederum wie Zauberei.
Ja, da gibt es gleich ein spannendes Beispiel dazu.
Target Fixation, was meinst du damit?
Na, ohne Struktur gelingt uns keine rationale oder priorisierte Wahrnehmung. So, ja. Die Intuition entscheidet, wo die Lösung uns das Problem legen könnte. Und fixieren wir nun unsere Aufmerksamkeit auf genau diese Stelle, spricht man von Target Fixation. Es werden Eindrücke außerhalb dieses vermeintlichen Ziels komplett ausgeblendet. Und wenn wir es nicht schaffen, dieses Problem innerhalb dieses fixierten Bereichs zu lösen, was ja möglicherweise nicht unwahrscheinlich ist, weil das Problem ein anderes ist, dann entsteht Unsicherheit und damit Stress. Kennen wir, glaube ich, auch alle.
Unsere Welt ist halt nicht mehr so schwarz-weiß, wie sie damals war. Sie ist nämlich viel bunter geworden. Es gibt viel mehr, ja, es ist viel komplexer, was wir alles beurteilen müssen, was wir alles wahrnehmen müssen. Und die situative Wahrnehmung ist eben viel wichtiger geworden. Also wir nehmen Monitoralarme wahr, Vitalparameter, Beatmungsparameter, Laborwerte, Befunde. Und das müssen wir alles zusammen bewerten. Es gibt nicht sozusagen das Schwarz und Weiß, sondern es ist eben viel, was uns eben beeinflusst oder was wir bewerten müssen.
Genau, es gibt da ein witziges Video auf YouTube dazu, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Das heißt Who Done It? Und das ist eine Szene, die aufgenommen wurde. Und während man sich das erste Mal diesen Film anschaut, werden Dinge verändert. So. Und dann gibt es einen Cut und dann muss man sich selber die Frage beantworten, wie viele Dinge sind einem aufgefallen? Also man achtet speziell darauf, die Aufgabe ist, es werden Dinge verändert, zähle die Dinge, die verändert worden sind, was dir auffällt. Also das ist eine ganz klare Arbeitsanweisung. Und letztendlich passiert auch nichts anderes. Und dann zählt man und man fällt immer, 3, 4 Dinge fallen dann irgendwie auf. Und dann kriegt man die gleiche Szene nochmal vorgespielt, aus dem Off aufgenommen mit einer anderen Kamera. Und dann sieht man, was alles dort verändert wird, tatsächlich. Ich will nichts verraten, Leute, schaut euch das Video an. Ihr werdet überrascht sein. Ja?
Haben wir verlinkt auf unserer Homepage.
Ja.
Genau, also wir blenden Sachen aus und wir geben uns einer Illusion hin, und das ist schon das nächste Problem, um Wahrnehmungsfehler zu haben. Illusionen. Und es gibt verschiedene Arten von Illusionen. Zum einen wäre da eben die Aufmerksamkeitsillusion. Das heißt, bei einer Ablenkung, wenn wir unaufmerksam, Stichwort Woman in Red, Matrix, wer es kennt.
Ja, genau, richtig. Gutes Beispiel.
Dann die Erinnerungsillusion, das kennen wir auch, dass wenn wir eine Erinnerung an eine Situation haben, die so ähnlich ist wie die jetzt, dann glauben wir, dass die Situation jetzt auch ebenso ist, wie sie damals war. Aber das kann ja gar nicht sein, weil das ja eine ganz andere Situation ist. Und noch dazu ist es so, dass das oft subjektiv abgespeichert ist und nicht eben objektiv abgespeichert wurde. Also Erinnerungsillusion kann uns manchmal wirklich Probleme bereiten. Dann gibt es die Kompetenz- oder Kontrollillusion. Das ist vor allem dann ein Problem, wenn man sich selber überschätzt oder sein Know-how überschätzt, seine Fähigkeiten, wenn man glaubt, die Sache unter Kontrolle zu haben, aber man in Wirklichkeit sie gar nicht hat. Ja, wie zum Beispiel das Szenario mit der fieberoptischen Wachintubation. Die Kollegin glaubte, sie wird das unter Kontrolle haben, aber das war, glaube ich, falsch eingeschätzt. Und dann gibt es noch die Illusion von Ursache und Wirkung. Man glaubt, dass eine Maßnahme A zu einem Effekt B geführt hat und glaubt dann, dass es auch im Zusammenhang steht. Dabei war was total anderes für den Effekt B verantwortlich und nicht die Ursache A. Und das kann uns auch eine fehlerhafte Illusion eben vorgaukeln. Und so entstehen gefühlte Wahrheiten. Ne? Dass wir machen aus tiefster Überzeugung etwas und glauben, dass es alles richtig ist, aber es sind vielleicht auch nur einfach Illusionen gewesen, denen wir uns hingegeben haben. Und das ist halt gefährlich. Das heißt, wir müssen immer wieder versuchen, unsere eigene Wahrheit zu hinterfragen und das versuchen, auf einen rationalen, Nenner zu bringen. Und ich glaube, das ist eine hohe Kunst.
Ja.
Wir müssen das schaffen, diese Wahrnehmungsfehler wahrzunehmen, zu erkennen und uns davon lösen, so schnell wie möglich. Sonst handeln wir falsch oder es droht uns sogar ein Handlungsverlust.
Genau. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, das will ich hier noch kurz unterbrechen, zu Wahrnehmungsfehler. Es ist wirklich gerade vorgestern passiert und ich fand es echt witzig, auch wenn es meine Frau nicht so lustig fand. Und zwar, unsere Tochter hatte Geburtstag vor kurzem und zu diesem Anlass hatte sie so eine heliumgefüllte 4 hier in der Wohnung rumschweben. Die schwebte jetzt auch ein paar Tage unter der Decke, bis jetzt neulich sie den perfekten Steady State zwischen Auf- und Abtrieb hatte und im Schlafzimmer mitten im Raum schwebte. So. Jetzt war ich, kam ich gerade vom Balkon, machte die Balkontür zu und es gab so einen kleinen Luftschwung und sorgte dafür, dass dieser Ballon im Raum Richtung Flur schwebte, wo in dem Moment, es war abends, es war schon ein bisschen dämmerig, meine Frau aus dem Badezimmer kam und sie diese lautlos auf sie zuschwebende Struktur nur wahrgenommen hat. Ja. Aber sie sagte hinterher, sie konnte richtig fühlen, wie ihr Gehirn versucht hat, diese Szene in eine Schublade zu packen und es ihr nicht gelungen ist. Ja. Und sie war wirklich in dem Moment freeze. Sie konnte es nicht verstehen, was da gerade passierte. Und erst als das Licht anging und sie den Ballon sah, war die Situation gelöst. Aber in dem Moment konnte sie einfach nur stehen und schreien. Das war das Einzige, was sie zustande gebracht hat. Und ja, das
wegen eines Ballons.
Ja, das ist eben genau dieses Muster Erkennung in seiner Reihenform gewesen. Ja. Also das, ja, ich bin ein schlechter Mensch, ich fand es lustig, aber egal, das hat mir verziehen.
Ja. Versuchen wir mal vom Ballon wieder in die Praxis zu kommen. Das ist ja wichtig, dass wir erkennen, dass ein Handlungsverlust bevorsteht. Also die Frage ist also, gibt es Frühzeichen, dass wir davor stehen?
Ja, wie gerade beschrieben, eine ungewohnte Situation, keine abrufbaren Handlungsmuster, bam, Ende.
Wenn eine hohe Dynamik herrscht und man der noch kaum folgen kann und bestenfalls nur noch reagiert, wenn man so das Gefühl hat, hinterher zu laufen.
Ja. Informationen ergeben keinen Sinn oder können in keinen Kontext eingeordnet werden, ja. Auch mit Beispiel eben genannt.
Oder wenn sich die Gedanken verlangsamen und Entscheidungen nur zögerlich getroffen werden können. Also wenn man irgendwas gefragt wird und man denkt, ja, eigentlich weiß ich das doch, aber irgendwie antworte ich gerade nicht, aber warum mache ich das eigentlich gerade nicht? Ja.
Wenn man keine Ressourcen mehr dazu hat, ne?
Mhm.
Oder man eine reduzierte Reizschwelle hat, ne? Kleine Auslösung, starke emotionale Antwort. Vielleicht, weil es eben ein Muster trifft. Also Kindernotfälle im Schockraum, Alter, seitdem ich Kinder habe, kann ich das echt nicht mehr gut ab, ne? Ich bin da so emotional affektiert in dem Moment, kann man das sagen? Emotional affektiert. Das ist, ich muss mich da wirklich zusammenreißen. Und diese professionelle Distanz, die ich vorher hatte, die ist sehr schwer, die aufrechtzuerhalten.
Kann ich verstehen und ich glaube, jeder Hörerin auch. Jede Hörerin. Ja, Neigung zu Übersprungshandlungen. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Frühwarnzeichen eines Handlungsverlustes. So, wenn man dann anfängt, so Protokoll zu führen, auf die Laborwerte zu starren, irgendwie nochmal irgendwas holt oder so. Ich gehe jetzt die Antibiose holen, irgendwie sowas.
Ja, richtig. Oder wenn man anfängt, die EKG-Elektroden nochmal neu drauf zu drücken oder man am flexilen Pflaster nestelt, weil man meint, es tippt nicht gut genug, dann sollte man für sich selbst erkennen, okay, ich stehe kurz vor einem drohenden Handlungsverlust. Ja, das ist eine ganz klassische Übersprungshandlung.
Also wenn wir an so einer Stelle ankommen, dass wir Übersprungshandlungen vollführen oder eben das, was wir gerade gesagt haben, wenn wir die Sinneseindrücke nicht mehr verarbeiten können und so weiter, dann muss man sich doch fragen, ob man noch eine gute Performance abliefern kann. Und ich glaube, nein, kann man nicht. Das betrifft aber jeden. Das kann den Assistenten betreffen, den Facharzt oder auch den Oberarzt eben. Ne? Und jeder ist angehalten, darauf zu achten, ob man in dieser Situation sich befindet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Gordon, aber ich habe über die Jahre meiner klinischen Tätigkeiten gelernt, dass der brüllende Oberarzt bewusst ohne Gendern, nicht brüllt, weil er gerne brüllt, sondern weil er ein hohes Stressniveau hat und weil er unseren Podcast nicht gehört hat.
Ja.
Was ich damit sagen will, wenn ich einen Oberarzt oder egal wen, wenn ich einen Kollegen oder eine Kollegin höre, die schreit, die laut wird, die rumquakt oder der rumquakt, dann ist es immer ein Ausdruck von Stress und in seltensten Fällen, weil er gerne quakt.
Okay, du sagst es aber nicht brüllender Oberarzt und quakende Oberärztin, oder? Das ist jetzt nur Zufall, dass du Quark noch genannt hast, oder?
Das war purer Zufall. Das ist bei mir noch nicht so tief drin mit dem Gendern. Aber ich meine wirklich Männlein und Weiblein.
Und beide können divers brüllen und quaken. Ja,
quaken.
Alle drei.
Alle drei. Ja, genau. Also ich glaube, dass diese KollegInnen sind immer an einen Punkt angekommen, wo sie einen drohenden Handlungsverlust haben und deshalb zum Beispiel laut werden. Und dann das ist eine Übersprungshandlung.
Und wie schaffen wir es, die Spirale zu durchbrechen? Wir müssen ja auch irgendwie ein Kochrezept an die Hand geben, damit wir die beste Performance aus uns rausholen.
Ja, in erster Linie ist wichtig, dass man erkennt, dass man Stress hat, dass man es zulässt, zu erkennen, dass man Stress hat. Das ist ja fast schon so wie ein Eingeständnis, dass man irgendwie nicht perfekt ist sozusagen. Ne? Das ist aber wichtig, dass man dem gegenüber offen ist. Und man muss sich auch bewusst sein darüber, dass Stress gefährlich sein kann, denn Stress nimmt uns wichtige Fähigkeiten im ärztlichen Handeln. Das hat Einfluss auf unser Situationsbewusstsein, auf unser Zeitgefühl, auf unser Risikobewusstsein, auf die Priorisierung, die Kommunikation, Führungsstärke, Entscheidungskraft und auf das Durchsetzungsvermögen eben auch. Und das Ziel ist es, dass wir den Stress eben kontrollieren, reduzieren und bestenfalls lösen, damit wir unsere situative Wahrnehmung wieder klar haben und alles in einem besseren Licht bewerten können.
Ja, das hast du schön zusammengefasst, wie ich finde. Und als Fazit: Rückgewinnung der situativen Wahrnehmung benötigt Struktur und Ressourcen.
Super, darüber reden wir nach der nächsten Maus.
Oder nach dem nächsten Kaffee.
Was für Strukturen können wir schaffen, um die beste Performance rauszuholen?
Als erstes muss man sich fragen, brauche ich Hilfe?
Ich glaube, wenn man den Gedanken schon gefasst hat, dann braucht man Hilfe.
Gibt es ja diesen Spruch in der Anästhesie, wenn du dran denkst, sollst du es machen.
Ja, ich glaube auch, das bezieht sich auf viele Bereiche. Ne? Überschätze ich mich, wenn ich die Frage schon stelle, ist die Antwort auf jeden Fall
ja. Ja, und passend zu dem Beispiel, das du vorhin genannt hast, mit dem lauten Formulieren, so dieses Kind ist kritisch krank, wir müssen uns jetzt hier konzentrieren. Genau das ist es. Ist allen diese Brisanz der Situation bewusst? Auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere pikiert ist, weil sie ihm natürlich klar ist und er es nicht mehr brauchte, diese Information.
Genau. Lautes Verbalisieren, ne? Was auch hilft, ist das Objektivieren von Eindrücken und der Evaluation seiner Fakten, wenn man so sich nochmal eine Grundlage schafft, ne? So nach dem Motto, was haben wir denn jetzt? Oder ich fasse nochmal zusammen, was wir sicher haben. Und dann sagt man halt zum Beispiel nach dem ABCDE-Schema, und das wäre auch schon eine nächste Struktur eigentlich.
Ja, genau. Und vor allen Dingen dieser Informationsaustausch muss ganz engmaschig sein. Also alle Befunde laut formulieren und vor allen Dingen Veränderungen deutlich kommunizieren, damit alle das mitbekommen. Und man sollte auch im Umkehrschluss die Meinungen aller Teammitglieder aktiv einholen.
Ja, das mache ich auch sehr gerne. Das steigert auch das Selbstgefühl der einzelnen Mitarbeiter, zeigt, dass man wirklich ein Team ist. Und es gibt in dem Moment auch den Teammitgliedern die Möglichkeit, nochmal zu sagen, ob das jetzt richtig ist, was man vorhat oder eben nicht. Ne? Also dieses Speaking Up fällt dann einem auch einfacher.
Ich mache das regelmäßig, wenn es darum geht, Reanimationen einzustellen, zum Beispiel in der Präklinik. Ne? Das ist immer eine Teamentscheidung, immer eine Zusammenschau aller Befunde. Und ich will von allen die Meinung wissen, weil die Frage, was übersehe ich, was jetzt vielleicht wichtig ist, weil diese Entscheidung, eine Reha einzustellen, machst du einmal und dann ist der Mensch tot und dann war's das. Und dann wird das letzte Formular ausgefüllt und dazu ist es einfach zu wichtig. Und es muss immer eine Konsensentscheidung sein. Es müssen Alternativen diskutiert werden. Das geht nur im Team, logischerweise.
Richtig. Man sollte auch auf missverständliche Phrasen verzichten. Na, gib mir mal das Intubationsdings. Ist nicht das gleiche wie gib mir mal das Laryngoskop.
Ja, neulich kam eine Durchsage in den Zentral-OP. So Leute, euer Wackelpudding ist hier in der Schleuse.
Was?
Ja, genau. Was glaubst du, was das für eine Information war?
Ich weiß nicht. Vielleicht ist ein Nachtisch gekommen von Mittagessen?
Ja, aber es war so, dass der Transportdienst ein dringend angefordertes Thrombozytenkonzentrat vorbeigebracht hat.
Ne? Wackelpudding, okay.
Ja, und jetzt stehen wir da in dem Saal, im gefäßchirurgischen Saal, brauchen dringend diese Thrombozyten, aber Mist, die kommen nicht an Land. Wer bringt einen Wackelpudding? Ist mir egal, ich brauche die Thrombozyten. Ja, ruf nochmal an im Labor, wo das bleibt. Genau das führt dann zu einer Verzögerung.
Und das Labor sagt, der Wackelpudding ist längst raus. Wäre witzig. 10 for 10, kennen viele Leute, glaube ich.
Hat sich gut durchgesetzt mittlerweile, ne?
Ja, also man soll in 10 Sekunden innehalten, kurz mal diskutieren, wo wir jetzt gerade stehen und was wir in den nächsten 10 Minuten machen, dass wir nicht 10 Minuten in die falsche Richtung laufen, sondern die 10 Minuten in die richtige Richtung laufen.
Ja, genau. Überprüfen, sind die Prioritäten, die wir gesetzt haben, jetzt überhaupt noch relevant oder müssen wir die Prioritäten ändern? Das geht ganz gut, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, selber nicht an der unmittelbaren medizinischen Versorgung des Patienten beteiligt ist, sondern es aus einer anderen Perspektive sieht und aus dieser Position heraus die Situation eben supervidiert, also einen Gesamtüberblick hat und auch das Gesamtziel im Auge zu behalten und man sich jetzt nicht darauf fokussiert, jetzt unbedingt diese arterielle Kanülierung zu machen, weil der Patient doch mit Schädel-Hirntrauma eigentlich jetzt dringend mal in die OP sollte. Mhm. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um zu intervenieren, wenn man das Gefühl hat, dass der Fokus sich gerade verschiebt oder jetzt die Objektivität verloren geht im Team.
Da fällt mir auch wieder ein Beispiel ein aus der Praxis, das kennt auch bestimmt jeder. Ich glaube, das haben wir auch schon mal hier erwähnt im Podcast.
Kind wird offen eingeleitet, also mit Sevofluran-Inhalativ eingeleitet, weil es keinen Venenzugang hatte. Und es stellt sich dann heraus, oh, der Venenzugang ist schwer bei dem Kind. Und dann kommt der eine Anästhesist, der nächste Anästhesist und alle punktieren und punktieren und punktieren und machen aus dem Kind ein Nadelkissen. Und es wird so vergessen, dass das Sevofluran seit 10 Minuten auf 6,0 läuft und der Blutdruck seit 10 Minuten nicht gemessen wurde.
Ja, genau. Oder das Kind halt vollkommen exponiert da liegt, im Einleitungsraum des MRT, weil alle an allen Stellen gucken, wo sie Zugänge kriegen wollen und das Kind dann nach dieser einen Stunde Raumtemperatur hat. Ja.
Raumtemperatur, okay. Wichtige Struktur ist auch, finde ich, dass man Ungereimtheiten und Widersprüche sofort ausräumt und denen nachgeht, dass man sagt, okay, ich habe dich nicht verstanden, bitte wiederhol nochmal oder nee, das habe ich gerade anders gesagt, bitte mach das so und so. Das muss sofort geklärt werden.
Genau, richtig. Ja, und man muss auch eben eindeutig und erfüllbare Aufträge an diese Person richten, auch gezielt an die Person. Ich brauche hier mal eine arterielle Kanüle oder ich brauche hier mal eine Vigo oder es muss mal jemand eine neue Infusion ranhängen, das verheilt und dann passiert nichts. Am besten die Person mit Namen ansprechen und sagen, Genie, bitte hänge diesem Patienten mal eine neue Detalionin an, also als, ja, als Beispiel. Ja. Maximal 2 Aufträge pro Person, damit man da den Überblick nicht verliert.
Genau. Es ist ja auch so, dass dann in einer Akutsituation viele Leute da sind und viele wollen irgendwas machen, aber es fällt in einer Stresssituation, über die wir die ganze Zeit hier reden, auch den Leuten einfacher, wenn die ganz konkrete Aufgaben haben und wenn man auch fragt, wo die gerade stehen, weil es auch man selber hat ja dann oft nicht den Überblick. Also ich, bevor ich sage, Genie, gib mal bitte eine Ionosteril oder Styrofondin dem Patienten, frage ich oft auch, Genie, bist du gerade frei?
Ja, gut, sehr gut.
Hm? Ja, und wenn ich dann merke, ja, ich habe, was ist los, kommt dann die Rückmeldung, bitte gib jetzt eine Stero, weil manchmal machen die eigentlich was, kommen aber gerade nicht an den Patienten ran und dann kommen die auch in einen Konflikt, dass sie 2 Aufgaben auf einmal lösen müssen und noch viel ungünstiger wäre dann, wenn vorher der Oberarzt gesagt hat, hol mal das Pflaster und ich sage, gib mal die Ionosteril. Genau. Ja. Und dann klappt das auch nicht. Ne?
Gegenseitige Motivation, hier, wir schaffen das.
Schon in 7 Stunden ist Feierabend.
Ja, okay. Ich glaube, das ist auch motivierend, ne? Wenn es vielleicht auch nicht ganz angebracht ist.
Die Zeit arbeitet immer für uns, Gordon. Die Zeit arbeitet immer für uns. Irgendwann ist auch die blödeste Schicht vorbei, sage ich mir.
Und die schlimmste Situation gelöst oder ja, zu Ende. Das ist richtig. Offener Umgang mit den Gefühlen, auch Gefühlen der Blockade. Sagen, ich kann gerade keine Entscheidung treffen. So, ne? Wenn das einmal ausgesprochen ist, ja, und dann kann man auch die Führungsverantwortung, die man hat, übertragen oder die Verantwortung für diese Maßnahme, die man jetzt durchführen wollte, übertragen und dafür sorgen, dass jemand anderes es macht, der die Kapazitäten dafür noch hat. Denn unterm Strich, es geht um den Patienten oder um die Patientin, um das Kind.
Das ist schon eine, da muss man eine Größe haben, sowas zu machen, weil man sicherlich ein bisschen sein Gesicht verliert, vielleicht auf den ersten Blick, aber eigentlich finde ich, das ist die wahre Stärke. Ja. Genau. Es ist auch nicht einfach, die Führung abzugeben jemand anderen, also auch jemanden klar zu benennen. Ne? Das ist manchmal. Ja, ich glaube, ja, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, ich würde es auch genauso machen, wenn ich merke, so irgendwas läuft gerade schief und dann kommt der Oberarzt und sage ich so, Oberarzt, du übernimmst jetzt die Führung. Ja,
ich habe jetzt Feierabend.
Genau.
Und last not least sind es natürlich die Leitsätze, diese mentalen Spikes, die man hat, die wir immer nutzen. Du hast es schon angesprochen, ABCDE oder Dopes, ja.
Ich finde, mein Lieblingsspruch ist immer, spritz die Vene, ist es Gene.
Richtig. If in doubt, take it out. Ja, ist es jetzt zentralvenös oder nicht? So. Genau. Und man sieht, wie viele Möglichkeiten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon 10 Minuten über Strukturen schaffen gesprochen haben, wie viele Möglichkeiten man hat, in solchen Situationen eine Struktur aufzubauen, die dafür sorgt, dass man performen kann.
Genau. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die zweite Komponente an, die Ressourcen. Welche Ressourcen können wir mobilisieren, um eine gute Performance abzuliefern?
Hatten wir am Anfang schon die persönlichen Ressourcen, ne? I'm safe. CSER, das CSER-Konzept. CSER haben wir das schon genannt, ich glaube nicht, ne? Competence, Experience, Nein. Skills, Awareness, Resources. Also, das ist im Prinzip auch ein Akronym, das abklappert, wo man in der Situation sich einordnen kann, was man alles mitbringt an Kompetenz, an Erfahrung, an Skills, wie aware man ist bezüglich der Situation und welche mentalen Ressourcen man hat.
Mhm. Ja, zum Beispiel ein super Kardioanästhesist ist vielleicht nicht der beste Kinderanästhesist, zum Beispiel.
Möglich.
Oder, was weiß ich, jemand, der ständig in der HNO ist, der ist der am meisten geeignetste, um den Atemweg jetzt zu sichern, der kompliziert sein könnte.
Ja, durchaus.
Und nicht derjenige, der immer nur Gyn macht.
Ja, genau, das sind die persönlichen Ressourcen und dann gibt es Team-Ressourcen, also die Hilfe. Ne? Das primäre Team, das da ist, aber gibt es noch ein sekundäres Team? Gibt es ein Backup? Gibt es eben Oberärzte, die noch mit dazukommen können? Oder eben für diesen Fall besonders speziell erfahrene Leute, wie du es gerade gesagt hast, im Kinderschockraum dann eben auch der Kinderanästhesist dazugerufen wird. Ja? Das dritte Zertifizierungspasswort lautet 6147. 6147.
Genau. Materielle Ressourcen, gar keine Frage. Also wenn man zum Beispiel den schwierigen Atemweg hat, dann ist klar, dass man sich das richtige Material anschaffen muss. Da muss der Turm stehen, da müssen alternative Atemwegstechniken da sein. Wir brauchen ein Videolaryngoskop, die Fieberoptik, alles das. Ne? Und natürlich die Anwenderkompetenz.
Und wenn das nicht da ist, dann wäre das quasi eine latente Fehlerquelle. Es wäre ein latentes Versagen, weil sozusagen die Arbeitgeberin uns eben diese Tools nicht zur Verfügung stellt. Und wenn es dann nicht funktioniert, wenn wir ein Kind nicht oxygenieren können, weil uns eben etwas fehlt, etwas Spezielles, was diese Situation vielleicht gelöst hätte, dann ist es ein Loch in der Käsescheibe, institutionelles Versagen. Mhm, ja, und okay. Dieses, haben wir auch vorhin gesagt, als Beispiel, dieses institutionelle Versagen kann aktives Versagen triggern. Ne? Wenn ich kein Videolaryngoskop habe und die direkte Laryngoskopie nicht gelingt und ich auch sonst das Kind nicht oxygenieren kann, dann sitze ich ja am Sharp End und dann werden alle auf mich gucken, weil ich nicht oxygenieren kann. Aber tatsächlich könnte ich es ja, wenn ich nur das richtige Equipment hätte. Oder den richtigen Patienten für das Equipment, das ich zur Verfügung habe.
Genau. Und dann gibt es noch die strukturellen Ressourcen. Know your hospital. Ich meine, ich habe jetzt schon im dritten Krankenhaus gearbeitet oder ich arbeite im dritten Krankenhaus und das ist immer anders. Ne? Man muss mal die Telefonnummern wissen von den wichtigen Strukturen nehmen, von den Kolleginnen, die ich anrufen muss, das Labor, wo sind die Notfalldepots, wo finde ich irgendwelche Papiere, die ich brauche, wie mache ich eine Anforderung für irgendwas, das muss ich eben alles kennen für den jeweiligen Arbeitsplatz, in dem ich bin. Ja. Das kann man auch üben, hast du auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, Mental Stimulation, ne? Was wäre, wenn ich jetzt
bei diesen Patienten,
ja, jetzt habe ich es gesagt, genau.
Simulation.
Ach so.
Ach, scheiße. Du bist bei der Arbeit, nicht zu Hause.
Verdammt. Okay, Mental Simulation, genau. Was wäre, wenn dieser Patient jetzt bluten würde, weiß ich, wen ich anrufen muss. Und es wird immer komplizierter, wenn ich meinen Arbeitsplatz ändere, ne? Oder an Orten bin, mit denen ich nicht vertraut bin.
Und das sind alles Dinge, die dazu dienen, den eigenen Stress zu kontrollieren. Und wie wir eben gelernt haben, wenn man den eigenen Stress kontrolliert, ist man weniger im limbischen System unterwegs. Man ist weniger emotional, man ist weniger impulsiv und eben etwas mehr im Oberstübchen. Und das ist das, was eben so wichtig ist, den neueren Hirnarealen, wie eben beispielsweise Präfrontalkortex, Folgenabschätzung, Handlungsplanung, die Chance zu geben, in diesen Circulus Vitiosus einzustrahlen und Abläufe zu modifizieren.
Ja, dann lass uns mal zusammenfassen, wie es möglich wird, sich auch in Notfallsituationen mehr in seiner Komfortzone zu bewegen. Was können wir machen, um gar nicht in den Keller zu kommen des limbischen Systems?
Ja, wie du mal sagst, der beste Zwischenfall ist der, den man verhindert. Und wenn das aber nicht gelingt, weil man jetzt im Schockraum steht und man weiß, es kommt ein Notarzt und bringt ein Kind nach Reanimation beispielsweise, dann sind alle komplett unter Strom. Da hilft es, sich einen Plan zu machen. Und das Team erstmal so aufzuteilen, zu instruieren. Du bist für den Atemweg verantwortlich, du machst Medikamente, du machst die Volumentherapie und ihr kümmert euch um die venösen Zugänge, so als Beispiel. So, ne? Dann hat jeder eine Aufgabe und weiß erstmal, was er primär machen soll, wenn das Kind übergeben wurde.
Genau, standardisiertes Arbeiten ist auch wichtig. Also wenn du gerade vom Schockraum redest, da fällt mir ein, dass es sinnvoll ist, dass die Leute immer da stehen, wo sie immer stehen. Der Anästhesist am Kopfende, der Chirurg links, der Allgemeinchirurg rechts oder andersrum, je nachdem wie das halt etabliert ist im Krankenhaus. Oder dass die Abläufe immer die gleichen sind, wir fangen nicht an, bevor dies und jenes erledigt ist und so weiter und so fort. Ne?
Genau. SOPs, die dann helfen, ne? Die auch so die Reihenfolge nochmal gliedern für alle. Ne? C, A, B, C. Das nimmt eben die Dynamik aus so einer Situation. Ne? Das hilft uns, strukturierter und konzentrierter zu arbeiten und wir werden halt nicht so sehr überrascht von dem, was passiert.
Genau, was reduziert noch die Dynamik, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dieses kurze Timeout oder 10 for 10. Wir gucken mal kurz, wo stehen wir, wo gehen wir jetzt weiter hin, einen aktiven Break machen, eine aktive Pause, damit wir einfach das reevaluieren, was wir gerade machen und was jetzt sinnvoll ist in den nächsten Minuten. Genau,
richtig. Was ist noch gut? Komplexität reduzieren. Da muss ich an Robert Sümpelmann denken, mit seinem Lieblingsspruch Keep it safe and simple. Da geht schon los wieder mit einer strukturierten und intuitiven Arbeitsumgebung. Das sind alles Gedankenleistungen, die man dann nicht mehr vollbringen muss. Stichwort immer so ein- und ausleiten, egal wie das Kind für die Operation zwischendurch im Raum steht, so als Beispiel. Ne?
Genau. Ordnung und Übersichtlichkeit, klar, unser Arbeitsplatz muss aufgeräumt sein, es muss klar sein, dann finden wir auch alles schnell wieder.
Muss alles einheitlich sein, die Narkosewagen müssen einheitlich sein. Und es vereinfacht unheimlich, wenn man Checklisten hat. Das kennen wir aus der Luftfahrt, wenn du wirklich ganz banal Dinge einfach abhaken kannst. Also wir haben so als Beispiel eine Checkliste für die OP-Saalvorbereitung Kinder-OP. Wir können theoretisch in jedem einzelnen Saal Kinder operieren. Wir müssen den halt einfach nur dann vorbereiten. Und damit dann nichts vergessen wird, gibt es eben eine Checkliste. So, seitdem es sie gibt, wird nichts mehr vergessen. Das ist total easy.
Sehr schön. Dann Team Resource Management als neuer Block.
Team Resource Management heißt ja eigentlich die optimale Nutzung aller Ressourcen. Das bedeutet, man muss sie erstmal kennen, welche Ressourcen es gibt, die persönlichen, die Team, die Materialien, die strukturellen Ressourcen, und die müssen dann alle eingebunden sein.
Ja, und die müssen alle eingebunden sein, und wichtig ist eben auch eine Offenheit und gegenseitige Wertschätzung gegenüber allen Kollegen, sodass man klar miteinander kommuniziert und eben es keine hierarchischen Gefälle gibt. Ne? Ich sag das so, das machen wir jetzt so, das ist kein guter Ansatz.
Ja.
Und es ist genauso wichtig, danach eben so ein Debriefing zu machen und darüber zu diskutieren, wie ist es gelaufen, was war gut, was war nicht gut. Einfach aber auch wieder mit der Offenheit und der Wertschätzung.
Richtig, alles was dazu dient, die Handlungskompetenz und die Fachkompetenz im Team zu erhöhen. Also Techniken trainieren, Handlungsabläufe durchspielen, Fallbeispiele in Simulationen beispielsweise, hatten wir ja gerade im Simulationszentrum der Charité, da sind wir echt als Team auch gewachsen. Also nicht nur, dass wir Fertigkeiten erlangt haben und unsere Strukturen nochmal hinsichtlich der Funktion überprüft haben, also wir sind mit unseren SOPs in dieses Training gegangen und haben geguckt, wo ist Nachbesserungsbedarf. Und es hat das Team zusammenwachsen lassen. Also das war wirklich super. Und wie du gerade schon gesagt hast, eben Mental Simulation, was wäre wenn? Einfach ganz banal so eine Situation mal durchspielen. Was wäre wenn jetzt in der Bauchlage, in der Mayfield, der Tubus rausrutscht? Was mache ich? In welcher Reihenfolge?
Und das letzte Feld ist man selber. Man muss auch an sich selber arbeiten, seine Persönlichkeit ausbauen und stabilisieren oder stabil halten. Und dazu gehört es eben, dass man wahrnimmt, dass man Stärken und Schwächen hat. Das ist auch okay.
Dazu gehört auch die eigene Motivation, ne? Dass man sich so hinterfragt, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das für mein Einkommen oder mache ich das, weil ich irgendwie mich darstellen möchte? Oder möchte ich wirklich den Menschen helfen? Das ist ja schon eine Herausforderung. Unser Gesundheitssystem ist ja nicht auf Patienten ausgelegt, wie wir schon festgestellt haben. Ja? Und da gerät man relativ schnell an so eine Grenze, wo man dann nicht mehr weiterkommt. Ja?
Ja, genau. Manche Personen sind halt frustriert von ihrer Arbeit, haben diese innere Kündigung schon vollzogen und dann muss man sagen, dann ist man da nicht richtig, ne?
Ja.
Ja, Workload oder beziehungsweise eine gute Work-Life-Balance ist wichtig. Das ist ohne Zweifel so.
Ja, dass man sich schützt, dass man sich, dass man seine kognitiven Ressourcen schützt. Und einmal ist die Work-Life-Balance wichtig und es geht aber auch unmittelbar im Job, indem man beispielsweise delegiert, ne? Dass man seine eigenen Ressourcen aufrechterhält, indem man Dinge, die man delegieren kann, auch delegiert und sich dann über die Dinge kümmert, die eben andere nicht machen können.
Ja, und dann finde ich auch, dass man an sich selber denken muss. Man muss ja mit optimalen Bedingungen in die Arbeit gehen. Um eine stabile Persönlichkeit zu haben, gehört eben auch dazu, dass man Sport macht, sich mit seiner Familie beschäftigt, sich gesund ernährt, auch Urlaub macht und dann eben seinen Stress auch irgendwie ausgleicht. Man muss halt ein Ventil für sich auch schaffen. Das muss man auch akzeptieren, dass es so ist. Und dann geht das eben nicht so schnell mit dem Paper schreiben, wie man das gerne möchte. Dann dauert es halt ein halbes Jahr länger.
Du hast gerade gesagt, gesund ernährt.
Ja, ich habe gesundet.
Du hast nicht vegan ernährt gesagt.
Ja, ich wollte.
Was ist denn da los? Hast du Angst?
Vielleicht ein bisschen. Vegan ist ja gesund, meistens. Ja, kurzum, man muss sich um sich selber kümmern. Und das ist ja auch Teil der Work-Life-Balance, finde ich.
Stimme ich dir voll zu.
Bist du Veganer? Noch nicht.
Nee. Also spätestens, wenn meine Tochter herausfindet, woher Fleisch kommt, das sie ganz gerne isst, werden wir wahrscheinlich alle zumindest vegetarisch.
So. Okay, das, glaube ich, müssen wir nicht weiter vertiefen. Schön.
Also zusammenfassend, was wir gerade die letzten 20 Minuten erzählt haben, sind Maßnahmen, die dazu dienen, Struktur und Ressourcen zu nutzen, um solche kritischen Situationen mit einer hohen Performance abzuarbeiten.
Das kann man so sagen. Ich denke auch. Und das sind auch schöne Tools. Also manche davon wende ich an, manche werde ich ausprobieren demnächst. So, das nehme ich hier mit aus dieser Folge tatsächlich.
So, und last not least.
Fehlerkultur.
Letzter Punkt. Wenn es dann doch nicht funktioniert hat, so wie man sich das vorgestellt hat. Ja, und da muss ich sagen, machen wir wieder eine Reise in die Altsteinzeit, weil ich glaube, die Fehlerkultur, die in den deutschen Krankenhäusern läuft, ist echt übel.
Ja, das unterstreiche ich sofort. In der Fehlertheorie unterscheidet man ja zwischen Personen und der systemorientierten Sichtweise. Und in der Klinik kommt fast nur die personenorientierte Sichtweise zur Geltung. Die Person am Sharp End, ja, wird beschuldigt. Wie konnte ihnen das passieren? Warum haben sie nicht aufgepasst? Ne? Oder sie werden gemaßregelt, sie sollen doch besser aufpassen. Das bringt irgendwie, aber finde ich, meistens nichts.
Genau, weil es wird dabei vollkommen außer Acht gelassen, dass, was wir am Anfang uns schon erarbeitet haben, dass Fehler oft durch Sicherheitslücken im System entstehen und nicht durch die Fähig- oder Unfähigkeit eines Einzelnen. Ja, und wird im Falle eines Fehlers nur der Einzelne gerügt oder das systematische Problem, das dahinter steckt, nicht beseitigt, kann der gleiche Fehler bei einem anderen Mitarbeiter sich wiederholen. Ja, also es ist null effektiv.
Ja, es bekommt das arme Würstchen ab, aber nicht der, der es eigentlich vergeigt hat, und meistens ist es der, der meckert.
Genau. Und die systemorientierte Sichtweise, die finden wir in Hochrisikoindustrien, ja, in der Industrie, wo es um Kohle geht und wo es um Versicherung geht und so, ne, wo es um Beiträge geht, und die sind natürlich angehalten, Strukturen zu schaffen, die eben verhindern, dass Fehler entstehen. Und die sehen wir dann in der Atomkraft, die sehen wir in der Luftfahrt. Und diese Perspektive geht grundsätzlich davon aus, eben, dass Menschen fehlbar sind und dass das System selbst, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, eine Arztpraxis oder eben auch das Gesundheitssystem als Ganzes, sicher angelegt sein muss, um Fehler und daraus resultierende Behandlungsschäden in unserem Fall zu vermeiden. Das bedeutet, dass eben die latenten Fehlerquellen möglichst ausgeschlossen werden müssen und dass Fehlermöglichkeiten so gering sind, sodass trotzdem gemachte Fehler keine drastischen Auswirkungen haben können. Das betrifft jetzt organisatorische Prozesse, Geräte, Schnittstellen, Mensch-System. Und das ist jetzt genau das, was wir am Anfang schon vorweggenommen haben, zusammengefasst. Wir müssen dafür sorgen, dass nichts mehr schiefgehen kann, und Strukturen schaffen, die funktionieren. Nichts anderes ist das.
Ganz einfach.
Eigentlich ist es ganz einfach.
Ja, ich glaube, gerade dieser zweite Punkt, ne, dass Strukturen geschaffen werden müssen, damit es klappt, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, der Herr Zeckhauser hat ja gesagt, alles, was funktionieren kann, wird funktionieren. Punkt.
Mhm. Ja.
Umgekehrtes Murphy's Law, Ifrin's Law.
Ifrin's Law, genau. Ja, Grundlage einer guten Fehlerkultur im Krankenhaus sind dann also folgende Postulate. Und das muss erstmal so, vielleicht erstmal jedem klar werden. Hm. Niemand begeht Fehler absichtlich. Das wäre ja fatal. Das macht ja bestimmt keiner, weil das geil findet, einen Fehler zu machen. Genau. Und es ist wichtig, das zu akzeptieren, dass jeder Fehler macht. Und unabhängig von seiner Position, Kompetenz und Erfahrung. Das ist normal. Das wäre eine Illusion zu glauben, dass keiner Fehler macht. Und die Konsequenz ist dann, dass alle aus Fehlern lernen können, auf jeder Ebene eben.
Genau, und dann dienen Fehler dazu, Strukturen und Prozesse zu verbessern. Also da ist jeder Fehler etwas Gutes.
Mhm.
Oder kann zumindest etwas Gutes bewirken. Und sich einen Fehler einzugestehen oder Fehler auch vor anderen einzugestehen, fällt in einer offenen, wertschätzenden Umgebung sehr viel leichter. Ja, wenn man jetzt keine Culture of Blame hat, ist es viel einfacher für jeden Einzelnen, offen zu sagen, hier, da hatte ich ein Problem, so ist es gelaufen. Ja, und das führt dann zu einer effektiven Fehlerprävention, und die ist viel zielführender als eine Fehlersanktionierung.
Und da gibt es doch ein Video auf YouTube, oder?
Genau, dieses Video, Just a Routine Operation.
Ja, genau das.
Ja, das ist harter Tobak, das werden wir auch verlinken. Schaut euch das mal an, stärkt euch vorher oder macht euch irgendwie mental stark, vielmehr. Weil es ist ein Vater, der selber Pilot ist, der mit seinen zwei kleinen Kindern, die mittlerweile, das ist das Video schon älter, die sind mittlerweile wahrscheinlich groß, aber das Video beginnt, indem er da in seinem Wohnzimmer auf der Couch sitzt und die zwei Kinder auf ihm rumtoben, und er berichtet, dass er uns jetzt die Geschichte erzählen möchte, wie seine Frau, die Mama von den beiden kleinen Mäusen, bei einer Routineoperation ums Leben gekommen ist. Und da muss ich mal schon das erste Mal schlucken. Ja, dann wird dieses Szenario minütlich aufgearbeitet. Er hat das nicht gemacht, eben um jemanden zu bestrafen, sondern um dafür zu sorgen, dass sich sowas nicht nochmal wiederholen kann. Und es ist genau so diese Fehlerkultur, diese Just Culture, die wir uns wünschen sollten, die er lebt, völlig ohne Anklage, was echt, wenn man das erlebt hat, was er erlebt hat, nicht einfach gewesen sein muss. Also das Video heißt Just a Routine Operation. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Schaut euch das Video an. Wir verlinken das auf unserer Homepage.
Mhm. Just Culture hast du ja gerade erwähnt. Das fand ich auch sehr spannend. Das war auch so eine der großen, tollen Erkenntnisse des Buches. Dank des Buches wurde ich darauf gelenkt, mal drüber nachzudenken. Das war mir gar nicht so bewusst. Und was ist Just Culture? Das ist eine Kultur, in der operative Mitarbeitende oder andere Personen nicht für Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die ihrer Erfahrung und Ausbildung entsprechen, bestraft werden. Nur, wenn sie halt grob fahrlässig gearbeitet haben oder Verstöße aktiv gemacht haben. Also es gibt so ein Drei-Stufen-Modell, wenn man so möchte. Ja, das beinhaltet so die erste Stufe. Wenn du Fehler machst, wird man dich um dich kümmern und dich unterstützen, damit eben diese Offenheit des Kundtuns eines Fehlers weiter gefördert wird.
Genau, aber trotzdem wirst du, wenn du dich riskant verhältst, Standards missachtest oder dich wirklich grob fahrlässig verhältst, wirst du nach dem Grund befragt, aber dein Verhalten wird verurteilt und im Zweifel auch sanktioniert.
Genau. Und dann gibt es noch die rote Leuchte quasi in diesem Ampelsystem. Wenn du dich oder deine Patienten absichtlich und rücksichtslos in Gefahr bringst, wirst du für dein Handeln verantwortlich gemacht und auch dafür bestraft oder haftbar gemacht eben.
Genau.
Das ist fair, finde ich. Das ist einfach genau das, worum es geht. Ne? Also es zeigt dir halt, es gibt dir die Hand auf der einen Seite, aber es sagt dir auch, es gibt Grenzen und das ist und dann was dazwischen halt.
Finde ich super. Und das ist ja auch nur schlüssig, denn jemanden, der sich absichtlich rücksichtslos verhält und Patienten in Gefahr bringt, ist ja quasi eine latente Fehlerquelle. Und wenn die dann entfernt wird, ist es nur schlüssig in dem Gesamtkonzept.
So sieht's aus.
So, Armin, mit dieser Folge haben wir unsere Hörenden, glaube ich, ganz schön gefordert. Ja, das ist ein Mammutprojekt geworden.
Ja, dafür muss man, glaube ich, mehr als einen Halbmarathon laufen, um diese Folge zu hören.
Ja, man muss halt einfach echt die Zähne zusammenbeißen, um uns jetzt hier über 2 Stunden zuzuhören. Aber man konnte auch nichts rausschneiden. Ne? Wir haben das kritisch nochmal durchgehört und es ist irgendwie alles wichtig. Und es wird sowieso immer viel zu stiefmütterlich behandelt. Also haben wir gesagt, jetzt müsst ihr einfach mal durch, müsst uns hier 2,5 Stunden uns anhören, um eine Idee zu bekommen, was menschliche Faktoren, menschliches Verhalten im Stress, Fehlerkultur und so weiter tatsächlich für unser Arbeitsleben bedeutet.
Bei dieser Folge habe ich auch was gelernt, also ziemlich viel gelernt. Bei den anderen Folgen war ich ja einigermaßen vorbereitet. Nein, nicht einigermaßen. Ich war natürlich vorbereitet oder ich habe ja aus meinem Erfahrungsschatz berichtet und hier war es ja ein bisschen anders. Ich musste mich jetzt mal einlesen, aber wirklich, das war wirklich, wirklich toll und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, diese Human Factors in der Ausbildung. Gerade wir Ärzte sind ja auch zwangsläufig oft Führungspersonal und deshalb müssen wir uns einfach mit solchen Themen auseinandersetzen, mit Fehlerkultur, mit Führen, mit dem richtigen Reden, mit Teambuilding. Das sind einfach wirklich eigentlich Kernkompetenzen unserer ärztlichen Arbeit, meiner Einschätzung nach. Und ich wusste ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe versucht, so das Buch erstmal zu lesen und tief hier reinzugehen und jetzt gehe ich so ein bisschen selbstbewusster vielleicht auch ans Werk, in die tägliche Praxis. Und ich bin auch überrascht gewesen, wie viele Sachen ich schon intuitiv angewandt habe. Jetzt mache ich das aber noch bewusster vielleicht. Und das ist gar nicht so verkehrt.
Ja, schlimm, dass es nicht Standard ist in der Ausbildung, ne? Dass man das jetzt
ja, wirklich
sich selber so arbeiten muss und dann einen Podcast drüber machen muss, damit auch irgendwie andere Leute die Berührungsfläche dazu entwickeln. Ja?
Mhm.
Okay, also wir sind jetzt durch. Wir haben, weil diese Folge nun deutlich länger ist, 3x45 Minuten, 3 statt 2 Punkte beantragt. Das ist aber noch nicht durch. Deshalb können wir euch das nicht versprechen. Aber wir haben vorsichtshalber eben diese 3 Passworte hinterlegt. Wir werden auch die Eingabemaske entsprechend ändern. Wir möchten euch bitten, dann diese 3 Passworte statt der üblichen 2 auf unserer Website www.kinderarzt.talk einzugeben. Und im günstigsten Fall, und ich denke, das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passieren, können wir euch 3 Punkte für diese Folge gutschreiben lassen.
Genau, und den aktuellen Stand findet ihr dann auf unserer Homepage, dort findet ihr alle Informationen tagesaktuell, das werden wir sofort korrigieren, sobald wir es wissen, wie der aktuelle Stand ist, 2 oder 3. Dann können wir schon die nächste Folge ankündigen, das wird ein Interview werden. Wir haben niemand Geringeren getroffen zum Interview als Ehrenfried Schindler. Er wird mit uns über zentralvenöse Zugänge und arterielle Kanülierungen bei Kindern sprechen. Spannendes Thema. Klingt ein bisschen trocken, aber es ist nicht trocken. Es wird wirklich ein tolles Gespräch mit einem tollen Menschen.
Mit Ehrenfried Schindler kannst du kein trockenes, langweiliges Gespräch führen. Das geht einfach nicht. Also ihr könnt euch darauf freuen. Das wird dann Mitte Juli veröffentlicht werden.
Genau, Mitte Juli. ein Sommer-Special für den Urlaub, für die Hinfahrt nach Sardinien oder wo auch immer die ZuhörerInnen hinfahren.
An den Lago Maggiore.
Ja.
Oder nach Kiel. Das soll auch sehr schön sein, habe ich gehört.
Ja, unbedingt. Oder Schwedeneck. Das ist auch bei Kiel.
Wenn ihr nicht in den Urlaub fahrt und euer Urlaubsgeld spart und überlegt, wo ihr das eventuell sinnvoll investieren könnt, dann denkt an uns, geht auf unsere Homepage www.kinderansi-talk.de, also kinderansi-talk.de. Dort findet ihr neben jede Menge nützlichen Links, den Shownotes und Hinweisen zur Literatur auch einen Ich-möchte-fördern-Button. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr auf eine PayPal-Seite. Ihr braucht keinen eigenen PayPal-Account, um mit Kreditkarte oder Überweisung oder so uns etwas zukommen zu lassen. Wenn ihr das cool findet, was wir machen und uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf diese Weise machen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen.
Würden wir auf jeden Fall machen. Einfach mal daran denken, wenn ihr im Urlaub seid und Eis für eure ganze Familie kaufen wollt, einfach mal kein Eis kaufen und das Geld uns spenden.
Richtig. Oder wenn ihr essen geht, einfach zu Hause bleiben und das Mietwagen braucht ihr auch nicht. Einfach zu Fuß gehen und entsprechend das uns spenden.
Nein, war ein Scherz. Das ist natürlich in eurem Ermessen. Es ist ein freiwilliges Projekt von uns und wir möchten auch werbefrei bleiben und das soll einfach ein Kunstprojekt sein, wenn man so möchte, was ohne Sponsoring funktionieren soll.
Jawohl.
Vielen Dank für die, die gespendet haben und wir freuen uns über weitere Spenden. Das ist eigentlich die Message. Denkt bitte daran, wir haben auch aufgerufen, eure Geschichte mit uns zu teilen, nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht. Schickt uns eure Anekdoten aus dem klinischen Alltag. Wir wollen diese Geschichten sammeln und in der Folge verarbeiten oder aufarbeiten. Da sind wir wirklich neugierig, was ihr noch uns schicken werdet.
Ja, und was wir eingangs nicht gesagt haben, wir haben ja auch schon einmal aufgerufen, das wird natürlich 100% anonym passieren. Also wir werden niemanden diskreditieren, das liegt uns fern. Wir werden einfach nur inhaltlich das aufarbeiten, ohne Namen zu nennen, ohne Kliniken zu nennen, ohne Orte zu nennen. Also ihr könnt euch uns anvertrauen.
Genau so.
Also, erlösen wir jetzt alle Hörenden und machen für heute Feierabend. Wir sind auch ganz schön groggy und dann bleibt uns nichts anderes übrig an dieser Stelle, als zu sagen, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.